Ich habe gerade noch ausgehustet, bevor ich jetzt hier live bin mit dir, Hannes. Ist eine gute Sache, glaube ich, gerade in der Weihnachtszeit. Und wenn man so ein Turnier hinter sich hat, boah, muss ich schon sagen. Ja? Aber die Handball-WM, und wir starten jetzt so in die schwarz-gelbe Runde, weil ich habe es ja auch bei dir bei Instagram gesehen. Du hast ja auch Handball-WM der Frauen geguckt. Ne? Und jetzt sagen die Leute, er steigt wieder mit Frauenhandball ein. Was soll das denn? Erstmal hallo und herzlich willkommen zur schwarz-gelben Runde. Und hallo an Hannes Wolf, ich grüße dich.
Hallo Sascha, ich grüße dich. Ja, und das ist ja, wenn du mich da hast, dann ist das, ich habe ja einen Beruf und ein Hobby. So, das überschneidet sich an manchen Stellen wahrscheinlich auch. Aber na klar, habe ich die Frauen-WM geguckt.
Ja, und die Leute werden es wissen, die ein bisschen im Thema sind. Deine Frau hat auch sehr hochklassig Handball gespielt bei Borussia Dortmund. Deine beiden Mädels, die spielen auch Handball, weil sie die Sportart so toll finden. Völlig zu Recht natürlich, ist ja klar. Und wie oft bist du denn in der Halle gewesen? Weil das ist ja zeitlich nicht immer so einfach. Du hast ja auch Termine gehabt.
Ja, ich gar nicht, weil ich auch aushusten musste. Ich war ein bisschen angeschlagen und habe echt krasse Termine gehabt, auch in einer tollen, aus einer tollen Rolle. Und da habe ich dann irgendwann nur noch Ressourcen geschont und die Termine gemacht. Das heißt, ich habe es dann wirklich im Fernsehen geschaut, meine Familie war in der Halle. Und ja, ich würde sagen, das ist ein bisschen wie WM 1990 für mich, als ich klein war. Und die Bilder, die da kreiert wurden, als Lothar und Rudi und so gespielt haben. Ich finde es ein bisschen so. Also ich finde das, was sie da geschafft haben, auch in der Wirkung auf junge Menschen, auf junge Frauen, was möglich ist, die Westfalenhalle voll zu machen, mit der Begeisterung zu spielen, als Team so zu arbeiten, diese Freude auszustrahlen, obwohl Druck drauf ist. Das war begeisternd und da schäme ich mich nicht für, dass ich das gut finde und auch unterstütze.
Nein, ganz im Gegenteil. Und erstmal kurz zur Erklärung, worüber wir heute sprechen. Wir sprechen natürlich sehr viel über Jugendfußball, was da wichtig ist in der Ausbildung der Jugendlichen, sowohl bei den Jungs als auch bei den Mädels. Das spielt ja da mal erstmal gar keine Rolle. Und ja, wie man da vielleicht auch menschlich rangehen sollte, warum gewisse neue Spielformen wichtig sind. Wir haben tolle Hörerfragen bekommen. Wir wollen gar nicht so explizit über Borussia Dortmund sprechen. Es gibt natürlich da so Akteure, die du in der Vergangenheit auch trainiert hast. Da habe ich vielleicht die eine oder andere Frage, wie schwer das dann vielleicht ist, wie hoch die Erwartungshaltung an Spieler ist, weil man dann denkt, okay, die haben ganz viele Jugendmeisterschaften gewonnen, die müssen jetzt auch irgendwann den Ballon d'Or gewinnen. Ja, das ist eben nicht so einfach. Da werden wir bestimmt auch das ein oder andere dann besprechen. Das ist ja ganz, ganz logisch. Aber ich möchte kurz mal meine Eindrücke schildern, auch wenn natürlich, wenn wir diese Sendung hier ausstrahlen, ja, gerade Weihnachten vorbei ist und das neue Jahr vor der Tür steht, ich aber aktuell noch diese Eindrücke habe von der Frauenhandball-Weltmeisterschaft. Und du hast es gesagt, weil ich habe natürlich kein Spiel sozusagen am Fernsehen gesehen, weil ich in der Halle war. Dann hat man einen ganz, ganz anderen Eindruck und ich begleite diese Mannschaft ja journalistisch auch jetzt schon seit vielen, vielen Jahren. Dann hat man nochmal einen anderen Eindruck. Also anscheinend haben die Bilder dich richtig geflasht und dann werden diese Bilder auch sehr viele Jungs und Mädels geflasht haben.
Ja, total. Und wir brauchen ja Vorbilder in der Gesellschaft und wenn du siehst, dass ein Champions-League-Spiel von Borussia Dortmund, da war ich neulich in der Halle, waren 400 Zuschauer im Frauenhandball. Da komme ich natürlich rein als Fußballer und sage, wo sind denn die Leute? So eine tolle Sportart, so nah dran, Champions League, warum sind hier 400 Menschen? Und wenn man jetzt aber da gesehen hat, was möglich ist und wie viel Team da auch drin waren und wie viel Qualität und wie viel Commitment und wie viel Bereitschaft und trotzdem diese Freude, die Athletik, die Technik, ich finde, das war begeisternd und das öffnet natürlich jungen Menschen eine Perspektive. Und werden jetzt alle Kinder Handballprofi? Nee, werden im Fußball ja auch nicht. Aber es ist doch toll, wenn das ein Orientierungspunkt ist. Und das hat mir viel Freude gemacht. Und das ist ja auch irgendwie eins. Am Ende ist es eine Ballsportart, es ist eine Teamsportart. Die Relevanz von Teamsport steigt. So in Zeiten von iPad und Handy und Isolation und länger Schule ist natürlich die Bedeutung von diesem echten, was in dem Mannschaftssport steckt, Zweikämpfe zu führen. Auch diese ganzen kleinen Konflikte, diese kleinen Erfolge und Misserfolge, die da drin stecken. Die sind natürlich relevant und die Kinder werden es auch nicht weichgespült groß. Wenn du Fußball oder Handball spielst, das tut auch mal weh. Und da steckt ganz schön was drin, als auch an Werten, wenn wir das gut machen. Und das finde ich, das würde ich gar nicht trennen. Und natürlich freue ich mich als Vater von zwei Töchtern, die Handball spielen, dafür, wenn die sowas erleben können und neben dem, was sie selbst machen, so eine Energie fühlen, so eine Bedeutsamkeit, so eine Begeisterung. ARD, dann hinten raus kam es ja dann endlich. Auch im Fernsehen, natürlich freue ich mich darüber und es wird schon vergleichen mit den großen Fußball-Events, die uns alle geprägt haben. Weil wenn wir jetzt die Leute fragen, Borussia Dortmund aus meiner Generation 1997, Champions League-Sieg, Lars Ricken, Kalle Riedle, ja, das hat ja was mit uns gemacht. Und genauso die deutsche Nationalmannschaft in diesem Moment. Und so würde ich es auch damit auf eine Stufe stellen, vielleicht für einen etwas engeren Kreis, weil es weniger Mädchen gibt, die Handball spielen, als Jungs, die Fußball spielen. Aber ich würde es auf eine ähnliche Position stellen.
Ja, das ist schon interessant. Und wo du die Fußball-WM 90 ansprichst, das wissen auch Leute, die das, was ich in den vergangenen Jahren gemacht habe, ein bisschen verfolgt haben. Wir sind ja fast genauso alt, du bist ein Jahr jünger als ich. Und diese Fußball-WM 90, das war so, ja, ich weiß, ich sehe deutlich jünger aus, ja, aber diese Fußball-WM 90, die hat mich so extrem geprägt. Also diese ganzen Ikonen, ich will nicht sagen, dass ich die idealisiert habe, auch so ein Diego Maradona, so ein Careca für Brasilien, die dann noch gespielt haben, die Holländer, die beim AC Milan gespielt haben, die ganzen Deutschen, die in Italien gespielt haben. Das hat so eine Lust in mir geweckt auf Sport, auf Fußball natürlich auch im Speziellen, gar keine Frage. Und ja, und dann irgendwann bin ich halt BVB-Fan geworden. Und klar, diese Helden, die man dann hat in der Jugend. Und jetzt haben vielleicht ein paar Kids, ein paar Handballerinnen als Helden, weil die halt auch noch eine Medaille gewonnen haben. Und ich kann dir sagen, dass in Rotterdam, was ich da an dem Wochenende erlebt habe, das war nochmal so die Kirsche auf der Sahne auf der Torte. Ja, also das war einfach sensationell, weil da nochmal eine ganz andere Stimmung herrschte. Die Halle war noch ein bisschen spezieller mit einem dunkleren Licht und die Atmosphäre, das Flair da drin, das war so besonders. Und dieses Halbfinale gegen Frankreich, also das werde ich nie vergessen. Wir saßen dann unterhalb der Kommentatoren, weil auf der eigentlichen Medientribüne nicht genug Platz war, weil dann noch viele Journalisten kamen. Und der eine Kollege und ich, mit dem ich quasi das ganze Turnier verbracht habe. Also wir waren die größten Fans da auf der Tribüne. Das muss ich wirklich sagen. Ja, jedes Tor wurde bejubelt. Jeder Pfiff, der aus unserer Sicht ungerechtfertigt war, den haben wir dann auch noch laut kommentiert. Ja, also dann frage ich mich, wie soll das dann erst für 7-, 8-, 9-, 10-Jährige sein, die dann am Fernsehen sehen, was die Mädels machen und mit wie viel Leidenschaft und Herz. Und ich möchte auf eine Sache eingehen, die du eben kurz angedeutet hast. Du hast einmal kurz das Wort Social Media in den Mund genommen. Ich finde das ganz interessant, du wirst es mitbekommen haben. In Australien gibt es kein Social Media mehr für Menschen unter 16. Das ist eine Riesennummer. Also finde ich zumindest. Ja. Und für uns muss es ja eigentlich daran gehen, dass wir es schaffen, dass die Kids sich wieder mehr bewegen, weil das aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig ist, was die Gesundheit angeht. Das ist das eine. Auch gemeinschaftlich, Einzelsportarten sind natürlich auch toll, aber gerade im Verbund ist das ja für die Kinder was Wunderbares. Man lernt sich sozial zu verhalten und das ist enorm wichtig. Und ich habe ja vor einigen Monaten bei einem Handballtraining deiner Frau zugesehen und du warst ja auch dann mit dabei und ihr habt zusammen diese Mannschaft dann trainiert, wie viel Spaß die Mädels hatten. Das war sensationell, muss ich wirklich sagen. Also davon brauchen wir einfach mehr.
Wo war denn jetzt genau auch die Frage nach Australien und Social Media?
Es gab keine Frage. Es war einfach jetzt ein Plädoyer.
Ich kann dir aber sagen, wir haben mit der Mannschaft, die wir trainieren, das Halbfinale und das Finale. Beim Halbfinale war ich nicht da, weil ich arbeiten war. Aber beim Finale war ich da. Die waren alle bei uns zu Hause und das Spiel geguckt. Deswegen kann ich dir relativ klar sagen, wie die jungen Mädels am Fernseher reagiert haben. Und da wurde jedes Tor gefeiert, als wäre es schon Halle gewesen. Und die haben auch verstanden, dass auch wenn du das Finale verlierst, dass es ganz viel Grund gab, stolz zu sein auf die. Also die haben das wirklich verstanden, was da passiert ist und dass das was ganz Besonderes war.
Ja, das war ja historisch gut. Also ich meine, die deutschen Frauen haben zum ersten Mal seit 1993 ein WM-Finale erreicht. Und Vorbilder sind halt ganz, ganz wichtig. Als du dann auch viel Fußball gespielt hast, ja, und dann auch irgendwann Trainer geworden bist, was waren denn deine Vorbilder? An wem hast du dich denn orientiert?
Ja, das als Dortmunder Kind, ich bin ja aus Dortmund Eichenrufen ursprünglich, die ganze Generation um Stefan Schapöser, Flemming Paulsen, Michael Zorc, das waren die Spieler, Lars Ricken dann, viele, die ich auch später kennengelernt habe und mit denen ich auch zusammengearbeitet habe, sehr eng und sehr vertrauensvoll. Das waren natürlich Vorbilder und dann natürlich über die Nationalmannschaft, über Rudi, der jetzt der Sportdirektor beim DFB ist, mit dem ich natürlich bei Leverkusen war oder jetzt auch in der Rolle beim DFB sehr eng zusammenarbeite, was ein sehr großes Vertrauensverhältnis ist. Und ja, das hat schon damals geprägt und begeistert und mitgenommen. Und die Brücke zur Freude zu bauen, du hast gesagt, Freude ist wichtig. Wir müssen immer gucken, dass wir müssen sprachlich aus meiner Position auch extrem präzise sein. Weil Spaß heißt nicht, dass wir beim Training stehen, die ganze Zeit quatschen und uns totlachen, weil dann kannst du 2 Jahre später kannst du keinen Fußball spielen, weil es sind Sportarten, die sind schwer zu lernen. Also Fußball zu spielen, mit den Füßen was Feinkoordinatives zu machen, Zweikämpfe zu führen, auch was das athletisch bedeutet, das ist schwer. Das heißt, die Freude, die wir vermitteln müssen, ist schon eine Freude auch an Leistung und an Duellen und auch an einer gewissen Intensität und auch daran zu schwitzen. Und und dann auch zu helfen, dass diese kleinen Misserfolge, die ja immer dazugehören, gerade wenn wir jetzt diese kleinen Spielformen im Kinderfußball nehmen, wenn du 3-gegen-3 spielst und du führst keinen Zweikampf an dem Tag, weil du keinen Zugang zu deiner Power hast, dann kriegst du die ganze Zeit Gegentore. Aber sich daraus schnell wieder aufzurichten und schnell wieder positiv zu sein und gerade mit Rückschlägen gut umzugehen, weil die kommen bei uns alle im Leben. Ich kenne jetzt keinen, der es ganz ohne Rückschläge geschafft hat. Das sind ja extrem wichtige Werte und Freude muss drüber stehen, weil es ein Marathon ist. Also Entwicklung von jungen Menschen ist ja kein Sprint. Das geht über Jahre und deswegen muss Freude drüber stehen, aber nicht Freude im Sinne von, wir lachen uns jetzt den ganzen Tag kaputt und lernen nichts, sondern schon auch an diesem Zusammenhalt und gemeinsame Aufgaben zu lösen, auch die vielleicht schwierig sind oder vielleicht sie auch nicht, mal nicht zu lösen, aber am nächsten Tag es wieder zu versuchen. Das ist schon ganz entscheidend. Deswegen ist Freude neben Intensität und Wiederholung von fußballrelevanten Aktionen auch in der Überschrift von der Trainingsphilosophie Deutschland das, wofür wir auch werben. Aber es darf nicht falsch verstanden werden, weil dann kommst du in so einen albernen Charakter und der hilft uns auf Dauer nur bedingt. Das ist manchmal, danach ist das top, so in der Kabine. Ich liebe das, ne? So, das fehlt mir fast am meisten. Wenn du trainiert hast und sitzt danach in der Kabine, dann können wir das alles machen. Aber im Training gibt es natürlich auch Momente, wo es auch um Leistung geht und auch um Freude an Leistung.
Da muss ich jetzt mal fragen, weil ich weiß ja, deine ältere Tochter ist gerade mitten in der Pubertät. Ja, hast du mit der viele Diskussionen, was Spaß und Disziplin gleichzeitig angeht?
Nein, aber sie ist auch, glaube ich, wir können ja nicht mal aus unserer eigenen Biografie oder auf der Biografie von einem Kind darauf schließen, wie es für alle ist. Das ist ja nicht korrekt. So, nur weil es bei mir mal so war, heißt es ja nicht, dass es für andere auch so ist. Da gibt es ja völlig verschiedene Perspektiven und die einen haben Lust, 6-mal, 7-mal die Woche zu trainieren und haben da Bock drauf. Anderen reicht 2-mal und beides ist gut. Und deswegen würde ich das jetzt nicht auf die Biografie von mir selbst und meiner Kinder beziehen. Deswegen ist es auch ganz wichtig, dass wir in einem Team agieren und all die verschiedenen Perspektiven, also sind Menschen introvertiert, extrovertiert, erstmal grundsätzlich talentiert, nicht so talentiert, Jungs, Mädchen, wir wollen das natürlich für alle gut gestalten und die Aufgabe von Fußball ist ja nicht nur, sind ja nicht nur die, die mal bei Borussia Dortmund spielen, so sind ja auch alle die diese Sportplätze füllen in der Kreisliga und das auch für die es auch total bedeutsam ist, da hinzugehen und da ein Team zu haben und zusammen Sport zu machen und deswegen würde ich das jetzt nicht auf die Biografie von Einzelnen, von mir selbst schon gar nicht und auch nicht in meiner Familie beschreiben. Klar ist aber, dass wir über die Hälfte der Fußballer über die Pubertät verlieren. Das heißt, zwischen D- und A-Jugend hört über die Hälfte auf. Das heißt, wir müssen schon ein Konstrukt schaffen und ein System schaffen, eine Stringenz im System haben, dass wir schaffen, dass mehr weiterspielen. Weil es ist natürlich im Leben viel einfacher, Dinge kaputt zu machen und Leidenschaft und Commitment zu zerstören, ist einfach. Das aufzubauen, das ist ein anderer Prozess und da brauchen wir schon eine Stringenz und gutes Training, interessantes Training, gute Menschen, die agieren über den ganzen Prozess und über den ganzen Lebensweg. Weil egal, wie gut wir es bis zur D-Jugend machen, wenn es in der C-Jugend, wenn du auf der Bank sitzt, nicht involviert bist, das Training langweilig ist, dann hören die ja trotzdem auf. Und das ist schon wichtig, dass wir da eine Stringenz haben in dem ganzen Konstrukt. Und da werden immer noch welche aufhören, weil manche hören halt auf in der Pubertät, die haben halt andere Interessen, aber nicht mehr als die Hälfte. Und bitte nicht, weil wir es schlecht gemacht haben. Also es wäre ja schön, wenn wir Erwachsene es schaffen, so zu gestalten, dass sie nicht wegen uns aufhören.
Ich weiß, du schaust natürlich auch in andere Länder. Ihr habt da ja Möglichkeiten beim DFB auch mal zu gucken, was ist in England los, was ist in Spanien los, in Italien, also Frankreich, in den Ländern, die halt eine Konkurrenz sind, auch für Deutschland, gerade was den Nachwuchsfußball oder den Nachwuchssport dann auch angeht. Ist das in den Ländern da auch so, dass so viele aufhören? Weil wenn du sagst, über die Hälfte, es schockiert mich jetzt schon ein bisschen.
Also wir können in andere Länder schauen. Wenn wir in die Entwicklung von Spitzensportlern schauen, dann waren wir mit Abstand die Schlechtesten. Wir haben die Einsatzzeiten von den Deutschland ausgebildeten Spielern im Profibereich. Also wer ist in Deutschland groß geworden im System und schafft es dann zu spielen? Egal auch in anderen Ländern. Und da waren wir mit Abstand die Schlechtesten. Das entwickelt sich gerade, das dreht sich gerade ein bisschen. Das wussten wir auch. Viele nehmen uns ja so als Kommunikatoren für den Kinderfußball wahr. Für uns sind die A-, B- und C-Jugend dann mindestens genauso wichtig. Weil diese Taktisierung und wir machen jetzt gegnerorientierte Taktik und bauen die taktischen Prinzipien ins Training ein, die sind auch für einen 15-Jährigen Gift. So, das kann ich mal 10 Minuten in der Woche machen, aber sonst muss ich weiter in der individuellen Qualität arbeiten und an dem Fundament von sportlicher Qualität, sonst schaffen die das nicht. Und in anderen Ländern ist ein bisschen schwer zu sagen, da gibt es unterschiedliche Strukturen. Wir haben natürlich, wir sind Land der Vereine, wir haben am meisten Vereine. Du kannst jetzt nur versuchen, die Engländer, wenn du die englische U21-Nationalmannschaft anguckst, dann waren die alle mit 8 oder 9 in den großen Vereinen, weil die ganz, ganz früh hart scouten, richtig investieren in Scouting und dann brutal fördern und dann kriegst du am Ende da Spieler raus. Aber Deutschland ist eigentlich ein Land der Vereine, wo wir Orte schaffen müssen, die auch nicht Borussia Dortmund und Bayern München heißen, wo Entwicklung stattfindet und wo dann vielleicht auch zu einem späteren Zeitpunkt Kids ins NLZ kommen und da gefördert werden können. Wie genau die Dropout-Raten in anderen Ländern sind, kann ich dir gar nicht ganz genau sagen. Wir wissen, wie gutes Training funktioniert, weil wir haben auch einfach so viel Expertise in Deutschland. Wenn du das bündelst und dann Best-of draus machst, so haben wir es gemacht, haben auch die alten Hasen zuerst gefragt. Mit Hermann Gerland, Peter Hermann oder Christian Streich, der jetzt mitmacht. Das ist so das aktuellste Video, was wir rausgebracht haben, was natürlich für uns ein großes Kompliment ist, wenn Christian Streich einfach sagt, ja, ich mache da mit, weil ich bin davon total überzeugt. Weil jeder weiß, der muss das nicht machen und der sagt auch nicht, was ich will, sondern was er will.
Ja, Christian Streich auf jeden Fall.
Richtig. Richtig. Und das weiß ich nicht genau. Wir müssen mal gucken, wo wir hinschauen. Wir können nicht den spanischen Straßenfußball um 22 Uhr abends simulieren. Bei uns im November möchte ich das mal sehen. Bei unseren Wetterbedingungen, wir müssen eher nach Skandinavien schauen, wie die fördern, einfach weil wir den Winter hier haben und die haben eine tägliche Sportstunde in der Schule und dann gehen die zum Verein und dann ist unser Blick viel eher nach Skandinavien als in wärmere Länder, wo du das alles draußen stattfinden lassen kannst, wo die Kultur ist, dass du länger draußen bist und das Wetter auch anders ist und da müssen wir eher nach Skandinavien schauen, spätestens ab September bis März ist das eigentlich unser Ort und am Ende, um richtig gut zu sein, brauchen wir Schulkonzepte. Und da würde ich Borussia Dortmund auch einmal positiv erwähnen, auch mit der Fußballakademie, mit der Fußballschule, wo wir einen sehr engen Austausch haben, die jetzt auch in die Kitas gehen, in die Schulen gehen, in die Grundschulen gehen, um das zu leisten. Und da brauchen wir extrem Unterstützung auch aus der Politik. Leute, die nicht sagen, ich finde das gut, weil das sagen alle, sondern Leute, die sagen, wir machen das jetzt, das ist ein Unterschied. Und da gibt es jetzt Vorreiter, diese Welle geht los und da müssen wir schon gewährleisten, dass wir auch diese wunderbaren Werte, die du im Sport lernen kannst, wenn du auf mehreren Feldern 3 gegen 3 spielst, hast du ein Feld, wo die Mädels mitspielen können, ein Feld für die, die sonst gar keinen Fußball spielen würden, aber auch ein talentierten Feld für die, die mal höher spielen können, die können sich dann da 8x3 Minuten im 3 gegen 3 challengen, alle, die das jetzt hören, wer sich mit Intervalltraining auskennen, die können ja mal aufs Laufband gehen und 8x3 Minuten hart laufen. Das hört sich gar nicht so viel an, aber da weiß jeder, was er gemacht hat. Mhm. Und da müssen wir auch über die Schulen gehen, das ist unser Orientierungspunkt, mehr Skandinavien als Spanien, weil wir klimatisch eher bei denen sind.
Also mit dem Intervall, das mache ich nicht, ja, weil ich dann weiß, was ich nicht gemacht habe. Das ist mir so rum lieber.
Ja, du kannst ja mit 2x3 Minuten anfangen und das dann so langsam aufbauen.
Ja, genau, ganz genau. Nein, jeder hat seine Stärken und Schwächen und ich weiß, das nicht zu tun ist eine Stärke von mir. Also ich verstehe schon natürlich, dass es wichtig ist, den Kids und Jugendlichen Dinge mitzugeben, die für sie dann funktionieren. Was du gerade gesagt hast, fand ich interessant. Du hast gesagt, dass man bei einem 15-Jährigen jetzt auch nicht mehr als 10 Minuten Taktik in der Woche machen sollte. Sind die dafür gedanklich noch gar nicht bereit? Wollen die einfach noch mehr spielen? Geht es da dann noch um die individuelle Förderung, was zum Beispiel die Technik angeht, eigenes Verhalten zu entwickeln, intuitiv auch Dinge zu lernen sozusagen? Weil Taktik kann auch Spaß machen.
Ja, wir sind, wir haben keinen so guten Blick oft auf Taktik und was das überhaupt bedeutet. Das heißt, Taktik ist, wenn wir jetzt eine Spielform machen, 4 gegen 4 und Tore nur direkt, dann muss ich einen so anspielen, dass er mit einem Kontakt ein Tor schießen kann. So, der muss ja direkt schießen können, so ein Stürmertor, ne? Kannst du dir ja vorstellen, kriegst du im Strafraum den Ball, musst aber direkt schießen. Und dann brauche ich natürlich jemanden, der einen so anspielen kann, dass er mit einem Kontakt schießen kann. Und ich brauche aber jemanden, der es auch mit einem Kontakt lösen kann. Und trotzdem habe ich in dieser Situation Zweikämpfe, Intensität, Dribblings, ich habe alles da drin. Und setze einen Schwerpunkt auf die Entwicklung der individuellen Qualität des einzelnen Spielers. Und wenn ich jetzt noch richtig gut bin, spiele ich das auf 2 Feldern gleichzeitig, weil wahrscheinlich habe ich nicht 8 Kinder, sondern 16. Und guck, wer gehört denn in welches Feld? Und kann dann schauen, okay, die ist im November geboren, ist noch ein bisschen körperlich dran, gehört in das Feld und so weiter und so fort. Und dann habe ich also unsere Themen sind hochtaktisch. Und wer unsere Formen kennt, wie wir die spielen, auch mit breiten Anspielern, wenn du auch außen spielst, muss eine Flanke kommen. Auf einmal hast du Verteidigungsverhalten im Strafraum bei Flanken. Du hast Belaufen von Räumen im Strafraum, wenn der Ball von außen reinfliegt. Und wir sind nicht Team entweder oder, sondern wir wollen das einbauen. Wir sind hochtaktisch in dem, was wir machen. Was wir nicht sind, ist, wir trainieren jetzt Abstöße rausspielen, weil unser nächster Gegner stellt mit 3 Stürmern zu. Und dann trainieren wir eine halbe Stunde Abstöße rausspielen, aber die Stürmer haben nur die Aufgabe anzulaufen, sind so ein Sparrings-Team und haben in der Zeit all das, was du machen kannst, um dich weiterzuentwickeln, einfach nicht gemacht. So, und nächste Woche, die spielen dann mit 2 Stürmern und die danach mit einem. Also habe ich jede Woche neu und bearbeite so mannschaftstaktische Themen und lasse, und die Entwicklung des einzelnen Spielers fällt in den Hintergrund. Und das heißt nicht, dass wir keine Taktik machen. Jetzt bin ich natürlich als Bundesliga-Trainer oder jetzt kann man ehemaliger Bundesliga-Trainer sagen und als U20-Nationaltrainer dafür verantwortlich, dass eine Mannschaft sauber auf dem Platz stehen kann und dass die wissen, was der andere macht. Aber der Ausgangspunkt für Training ist immer der Spieler im Zentrum all unserer Gedanken. Das Trainingsziel ist immer die ganzheitliche Entwicklung von jedem Spieler, der uns anvertraut ist. Und da drin pointieren wir Themen und natürlich auch taktische Themen, körperliche Themen, soziale Themen, kognitive Prozesse, also was passiert gedanklich in der Handlungsschnelligkeit, aber auch taktische Themen können wir wunderbar pointieren. Aber es ist nicht die Mannschaftstaktik und schon gar nicht die gegnerorientierte Mannschaftstaktik, ist nicht der Ausgangspunkt für Trainingsplanung. Weil dann nimmst du jede Woche 100 Minuten weg von der Entwicklung des einzelnen Spielers und wenn du das 4 Jahre gemacht hast, dann fehlt dir ein bisschen was und dann kommen irgendwo anders Spieler her, die sind besser und dann kommt keiner raus. Dann schaffen die das nicht. Die bleiben im Übergangsbereich hängen. Wir suchen dann im Übergangsbereich, was passiert ist, aber das ist vorher passiert. Und damit haben wir eine wunderbare Zusammenarbeit mit den A-, B- und C-Jugendtrainern und da ist ganz viel passiert. Die Themen werden heute auf dem Level ganz anders besprochen, als du es vor 5 Jahren gehört hättest. Und da sind wir sehr, sehr glücklich drüber und es ist ein großes Miteinander und das ist auch nicht, dass wir jetzt alle überreden müssen, sondern es ist aus einer gemeinsamen Überzeugung, dass wir da einfach gerade viel, viel besser werden und da freuen wir uns drüber.
Wie viele Jahre hinken wir denn deiner Meinung nach den führenden Nationen da hinterher? Weil es wird ja gerade auch umgekrempelt, weil wir nicht mehr so gut und so erfolgreich sind im Erwachsenenbereich. Das ist ja auch ein Grund. Also würden wir jetzt ständig Titel gewinnen, würden wir wahrscheinlich nicht darüber diskutieren. Ja, dann würden wir sagen, wir machen alles, wie wir vorher gemacht haben. Aber was glaubst du, wie viele Jahre brauchen wir, bis wir in diesem Bereich das genauso gut machen wie andere Nationen?
Wir werden schnell besser und wir werden auch jetzt schon besser. Und da will ich nochmal ganz klar sagen, wir ziehen uns jetzt nicht den Schuh an, dass wir besser werden. Aber wir werden jetzt schon besser. Das sieht man an Spielern, die jetzt rauskommen. Die Asano Adrogos, Lennart Karls, Kenneth Eichhorn bei Hertha BSC Berlin, der schon Stammspieler ist. Und wir haben vor allem auch, wenn ich jetzt auf meine U20-Nationalmannschaft schaue oder auf unsere U20-Nationalmannschaft, Spieler, die man vielleicht auch in Dortmund kennt, mit Kiel Wittchen oder Paris Brunner, Raphael Lubach. Nandi Collins hat letztes Jahr bei uns gespielt. Tom Rother hat lange bei uns gespielt. Das sind jetzt auch Spieler, die im Dortmunder Nachwuchs waren. Da sehen wir, dass wir einen viel größeren Pool bekommen. Und es war klar, dass wir schnell besser werden. Und wenn diese hochtalentierten Gruppen in der B- und A-Jugend besser trainieren, dann merkst du das relativ schnell. So, weil es sind hochtalentierte Gruppen. Wenn die ein halbes Jahr schärfer trainieren, hast du relativ schnell einen Output. Und dann wird es nochmal die Spieler geben, die das alles durchlaufen haben. Weil wenn in der D-Jugend in Deutschland auf den Nachwuchs, also Nordrhein-Westfalen, bleiben wir bei Nordrhein-Westfalen, spielt seit dieser Saison U12 und U13 Hinrunde, spielen statt 9 gegen 9, 7 gegen 7 auf 2 Feldern. Das heißt, die haben 14 Spieler, die spielen statt 9 und jeder Einzelne einfach viel mehr Aktionen. So, nimm Stürmer, du hast jetzt im 7 gegen 7 jeweils einen Stürmer auf dem Platz, das 2 Stürmer im Kader, beide spielen. Die haben im 7 gegen 7 viel mehr Aktionen, weil das Format kleiner ist, also viel mehr Zweikämpfe, viel mehr Torschüsse, viel mehr Aktionen. Und die sind eh schon gut, weil sie werden sich bei Borussia Dortmund, bei Bayer Leverkusen, bei Borussia Mönchengladbach. Das heißt, die dann alles durchlaufen haben, stringent, vom Kinderfußball über den D-Jugendfußball bis dann CBA-Jugend. Das dauert noch ein bisschen, aber da werden wir ganz wunderbare Spieler draus sehen, aber besser werden wir jetzt schon.
Ich möchte mit dir auch über die Erwartungshaltung sprechen und da nochmal exemplarisch einen Spieler nennen, der in der Jugend auch bei Borussia Dortmund unfassbar erfolgreich war. Du kennst ihn, Felix Passlack. Felix Passlack hat 4-mal eine deutsche Jugendmeisterschaft gewonnen. Ich glaube, die Spieler, die das geschafft haben, die kannst du an einer Hand abzählen. Er ist einer davon. Er hat 2-mal die B-Jugendmeisterschaft gewonnen, hat 2-mal die A-Jugendmeisterschaft gewonnen. Die Erwartungshaltung von uns, also ich sag mal Laien, weil du bist ja kein Laie, die von außen drauf schauen und die Dinge dann meinen, ja auch bewerten zu müssen, ist die einfach viel zu hoch, dass wir denken, okay, der war im Jugendbereich ein Superspieler, ein Leistungsträger, eine wichtige Stütze der Mannschaft, der muss jetzt aber auch dann bitteschön, und da gibt's keine Alternative, am besten sofort mit 18, 19 den Sprung in die Profimannschaft schaffen, die in der Champions League spielt und so weiter. Erwarten wir da generell zu viel?
Ja, Felix ist ein wunderbarer Spieler, ein wunderbarer Junge, den ich ja lange auch trainiert habe. Das ist die vierte deutsche Meisterschaft, war dann, muss ich selbst rechnen, wann bin ich nach Stuttgart gegangen? 2016. 2017 ist er nochmal deutscher Meister geworden. Ja. 2016 bin ich dann zum VfB Stuttgart gegangen. Wunderbarer Spieler, der mit Christian Pulisic damals auch als Jungjahrgang A-Jugend schon gespielt hat oben bei Thomas Tuchel. Stand auf dem Platz in der Bundesliga und in der Champions League und hat es bei uns ganz wunderbar gemacht. Was man wissen muss, ist, es gibt neben dem relativen Alter, das heißt, wann ist jemand im Jahr geboren, bist du im November geboren oder im Januar, ist ein großer Unterschied. So gerade, wenn du jüngere Kinder nimmst, was die in 10 Monaten lernen können, ist ein großer Unterschied. Aber es gibt auch das biologische Alter. Das heißt, wenn wir in der C-Jugend, wir haben das alles gemessen, die entwickeln sich an unterschiedlichen Momenten. Und wenn du eine C-Jugend misst im biologischen Alter, dann spielen 13-Jährige gegen 18-Jährige. Das spielen 40 Kilo gegen 80 Kilo. Und wenn du ein Frühentwickler bist, dann hast du natürlich große Vorteile, in den Altersklassen spielrelevante Aktionen zu haben. Und in der gleichen Mannschaft, wir haben eine tolle Mannschaft gehabt, da war auch Janis Burnic, da war Jani Serra, Etienne Aminido, Amos Pieper, Niki Beste, Jakob Brun-Larsen, Aurel Mangala, das ist alles so eine Generation.
Eine solide Truppe,
ja,
kann man schon
die haben
sagen.
Aber die haben sich auch so entwickelt. Da haben sich noch ein paar verletzt, wie Dario Scuderi oder Patti Fritsch, die unglaublich gut waren, die auch oben angekommen wären. Aber dieses biologische Alter spielt eine Riesenrolle und deswegen können wir manchmal in der Pubertät gar nicht sagen, wer wie gut wird. Weil jetzt war ein Chris Führig da drin und der Chris, ist ein Spätentwickler, der war dann eigentlich noch 13, die anderen waren aber schon 17, also waren gleich alt, aber von dem Entwicklungsstand, weil der war noch ein Kind und die anderen waren schon junge Männer. Und der Chris ist dann auf einmal am Ende größer als ich, war damals aber irgendwie Kopf kleiner und ist der, der Nationalmannschaft spielt und Champions League gespielt hat und irgendwie total weit gekommen ist. Und das passiert sehr, sehr oft und das wird auch immer passieren, weil es diese verzögerte Entwicklung gibt. Ein Alex Pavlovic von Bayern München, ich habe ihn angerufen, habe gesagt, Alex, ich möchte, dass du Nationalspieler wirst, also 20 Nationaltrainer, aber sag mir, warum jetzt erst? Coach, ich war immer klein, ich musste immer kämpfen, aber jetzt bin ich 1,87 groß. Das heißt, er beschreibt mit seinem ersten Satz, den er zu mir sagt, das biologische Alter. Und es wird immer passieren, dass wir in der Pubertät nicht sagen können, wer wie weit kommt und dass die ganz viele Vorschusslorbeeren bekommen, vielleicht noch überholt werden. Das müssen beide wissen. Das muss der Spieler wissen, der ein Frühentwickler ist. Kann sein, dass die anderen noch kommen. Ich muss weiter hart arbeiten. Ich kann mich auf keinen Fall darauf ausruhen. Und der Spätentwickler muss wissen, dass er noch eine Chance hat, dass da noch was kommen kann. Und so müssen wir in dem System möglichst viele Spieler fördern, damit sie die Möglichkeit haben, sich weiterzuentwickeln, dass wir sie nicht auf dem Weg verlieren. Und deswegen sind auch in der U20-Nationalmannschaft bei uns, werden immer wieder Spieler, Nationalspieler, die dann top werden und top sind. Wir haben Ilias Ansar bei uns in der U20 gehabt, der spielt jetzt bei Union Berlin. Der ist in der U16 von Eintracht Dortmund weggeschickt worden. So, das war Eintracht Dortmund und das war U16, der ist weggeschickt worden, weil der spät geboren ist und wahrscheinlich auch ein Spätentwickler war, der dann bei uns Nationalspieler wird und jetzt wieder ein Tor gemacht jetzt am Wochenende gegen Leipzig. Das ist ein wunderbarer Spieler. Und es wird uns auch immer passieren in dem System, weil Spieler sich unterschiedlich entwickeln. Dann müssen wir aufpassen, dass nicht von den Frühentwicklern das Trikot schwer wird und dass die denken, sie können das alles auf einer Arschbacke machen, sondern gerade die muss man dann richtig fordern und den anderen muss man schon auch helfen und sagen, ey, pass mal auf, da geht noch was. Weil man das biologische Alter gut messen kann mittlerweile, Borussia Dortmund misst das zum Beispiel auch, können wir damit echt gut arbeiten. Und das war damals noch nicht der Fall. Dieses Wissen war noch nicht in der Form da. Da sind wir heute einen Schritt weiter.
Hättest du denn dann damals, ist jetzt ein bisschen hypothetisch logischerweise, Felix Paslak anders trainiert, anders gefordert auch im Training, wenn du das gewusst hättest?
Ich hätte insgesamt ein bisschen anders trainiert. Ich glaube, wir haben gute Sachen gehabt, sonst wären die ja auch nicht alle irgendwie da, sehr gut geworden. 10 Jahre später weiß ich schon Sachen mehr. Wir haben zum Beispiel gute Prinzipien gehabt. Wir haben gesagt, wir verzichten nie auf eine Minute Training für eine Videoanalyse. Wir haben auch hart trainiert. Wir sind auch nicht ganz wild gesprungen in den Inhalten, sondern haben ähnliche Dinge immer wieder gemacht. Gesagt, wenn wir da drin gut werden, dann ist das top. Was wir nicht hatten, ich habe viel 7 gegen 7 auf einem Feld gespielt im Training. Ich würde heute noch kleiner spielen und 2x4 gegen 4 auf 2 Feldern. Weil ein 7 gegen 7 kannst du zum Beispiel über Laufwege spielen. Du kannst anspielen, laufen. Wenn du das noch kleiner machst und so kleine Regeln wie nur nach vorne passen oder eine Shotclock jetzt auch aus der Trainingsphilosophie, dann musst du dribbeln. Du musst dribbeln. Und da hätten wir für Chris, weil der Chris Führig zum Beispiel im 7 gegen 7 den Ball fast gar nicht hatte, weil selbst das zu groß und zu schwer war gegen biologisch viel ältere. Aber vielleicht auch Spieler dann doch nicht, ja, werden sie vielleicht noch mehr fördern müssen und können. Ein Christian Pulisic hätte im 7 gegen 7 auch immer gedribbelt, aber du kannst es über Laufwege spielen. Da würden wir schon noch mehr reduzieren und es ein bisschen anders machen. Aber müssen natürlich auch sagen, dass das schon eine erfolgreiche Generation von Nachwuchsspielern waren. Sowohl aus Entwicklungsperspektive, auch aus wirtschaftlicher Perspektive für Borussia Dortmund. Man kann die Ablösesummen von Jakob Brun-Larsen und Christian Pulisic mal zusammenrechnen und dann gucken, was sie dann gebracht haben. Und sind ja trotzdem viele Spieler jetzt auch, die eine ganz, ganz tolle Karriere haben, wo wir auch total stolz drauf sind. Und da sage ich meinen Spielern jetzt immer auch jetzt, wir haben eine ähnliche Situation, Paris Brunner, der jetzt bei Monaco ist, der auch ein super Spieler ist, der muss das vergleichen mit dem 13-Jährigen, mit seinem 13-Jährigen selbst, weil der hätte alles genommen. Bester Spieler der Europameisterschaft, bester Spieler der Weltmeisterschaft, Millionentransfer nach Frankreich. Und dass du dann mit 19 mal nicht so viel spielst, wenn es einen Trainerwechsel gab, weil der natürlich erstmal die einsetzt, die 25 Millionen Marktwert haben und nicht den, der 1,5 Millionen Marktwert hat. Da hättest du mit 13 alles unterschrieben. Mit 17 sind die Erwartungen so hoch, dass es dir eigentlich nicht mehr reicht. Und da müssen wir den Spielern wirklich helfen, dass die Erwartungshaltung nicht zu groß wird und dass das gesund bleibt und auch cool ist. Weil die haben schon ganz schön was geschafft, auf das Niveau zu kommen. Und das darf dich nicht drücken, das darf nicht schwer werden. Mal kurz schon, das gehört dazu, aber nicht dauerhaft. Und deswegen müssen wir da wirklich die Spieler auch begleiten. Und dieser Vergleich auf den 13-Jährigen, der ist wichtig. Und nicht auf den, der Felix Passlack, der dann schon dreimal deutscher Meister ist. Da denken dann alle, er muss jetzt Champions-League-Spieler werden. Aber wenn du mit 13 gefragt hättest, pass mal auf, du wirst viermal deutscher Jugendmeister, machst eine Profikarriere, spielst viel erste Liga, dann auch zweite Liga. Wahrscheinlich hätte Felix gesagt, boah, das ist cool, das mache ich. Und da brauchen die Spieler auch eine gute Begleitung, dass wir sie da unterstützen.
Ja, ich habe ihn deswegen als Beispiel genannt, weil ich finde, und das habe ich in der Vergangenheit schon häufig auch mit Kollegen diskutiert, dass der ja eine tolle Karriere jetzt hat. Also das ist ja alles in Ordnung, weißt du? Das ist ja, der ist ein wichtiger Spieler beim VfL Bochum, ein etablierter, sag ich mal, Zweitligist auf jeden Fall, eine Mannschaft, die ab und an auch in der ersten Liga mit dabei ist. Das ist doch alles wunderbar. Der kann sein Leben mehr als ordentlich davon finanzieren, würde ich jetzt mal behaupten, ja. Also das ist mehr als in Ordnung. Was ist denn halt auch der Traum, wenn du als Kind irgendwie auf dem Platz stehst? Vielleicht mal in der Bundesliga zu spielen. Und wenn du dann die Möglichkeit hast, das zu tun über viele Jahre, und ich würde behaupten, der wird am Ende seiner Karriere einige 100 Profi-Einsätze gehabt haben. Und deswegen finde ich das absolut in Ordnung. Paris Brunner ist natürlich auch ein sehr gutes Beispiel, wenn wir auf unsere Erwartungshaltung schauen und sehen Paris Brunner und sehen, was der schon gewonnen hat, auch an Einzelauszeichnungen. Das ist ja auch ganz, ganz wichtig. Dann denken wir alle, ja, okay, der ist halt der nächste Ballon d'Or-Gewinner. Und das ist so verdammt schwer. Und dann sagt jeder, ja, jetzt ist er dann jung vom BVB weg. Das ist ja dann ganz normal. Die Leute wollen, dass der hier irgendwie durchstartet. Aber auch das bei einer Mannschaft, die den Anspruch hat, regelmäßig zumindest mal im Viertelfinale der Champions League zu stehen, dieser Sprung von 17, 18 Jahren, da musst du so herausragend gut sein. Es sind halt nicht alle Lionel Messi. Das ist einfach so.
Ja, der Weg geht schon. Sonst wird es beim Lennart Karl nicht gehen. Klar ist Ibrahim Maser jetzt, der ist übrigens auch aus dem deutschen System, der bei Leverkusen spielt, der jetzt für Algerien spielt. Das Thema doppelte Staatsbürgerschaft haben wir natürlich bei den Nationalmannschaften. Also wir haben natürlich viele Spieler, die in unserem System jetzt groß werden und dann trotzdem für ein anderes Land spielen. Wir haben natürlich Spieler, die zeigen, dass es diesen Weg gibt, auch auf dem Niveau, aber die allermeisten gehen einen Umweg und das ist völlig in Ordnung. So ist top und ich finde das auch, ich feiere die auch dafür, wenn die aus der Komfortzone rausgehen und sagen, ey, ich lege jetzt die Karten auf den Tisch, ich setze auch irgendwo meine Haut aufs Spiel, weil wenn ich jetzt in die zweite Liga mich ausleihen lasse und ich spiele da nicht, dann hat das natürlich eine Wirkung. Also ich gehe raus aus dieser Komfortsituation, ich bin Jungprofi, ich bin beim Verein und wenn ich nicht spiele, spiele ich halt nicht, weil die anderen so gut sind. Und deswegen die allermeisten gehen Umweg. Meine erste U20-Nationalmannschaft war offensiv Nick Woltemade, zweites Seniorjahr ausgeliehen an Elversberg von Werder Bremen, Maxi Bayer ausgeliehen von Hoffenheim an Hannover 96 in die zweite Liga. Fisnik Aslani war bei Hoffenheim noch in der zweiten Mannschaft, Regionalliga Südwest, spielt auch mittlerweile für den Kosovo, aber ist auch ein guter Spieler. Paul Nebel ausgeliehen von Mainz 05 an KSC, zweite Liga. Merlin Röhl dann von Ingolstadt, dritte Liga, in der Saison nach Freiburg gewechselt. Und deswegen sind das ganz, die allermeisten werden diesen Umweg eingebaut haben, müssen ihn auch gehen. Wir wissen, was Spieler zwischen 19 und 23 noch mal leisten können, wie Entwicklung dann noch mal stattfindet. Das Ausbildung hört nicht mit 19 auf, das hat Kloppo ja neulich auch noch mal groß gesagt. Ganz, ganz wichtig, dass wir das wissen im System. Wenn wir es schaffen, so gut auszubilden, dass ein Spieler, nehmen wir Kehrwetchen beim VfL Bochum, jetzt mit 19 Stammspieler ist und da auch gut spielt und die gewinnen mit ihm, punkten auch mit ihm, dann kann der mit 22 überall spielen. Und das müssen wir wissen. Gibt es deswegen einen Automatismus, dass es auch so ist? Nein, weil das ist ein globales Spiel. Da ist ein, sieht dann von außen vielleicht leicht aus, aber es ist natürlich ein globales Spiel, Fußball, und alle wollen da rein. Aber wir haben da Möglichkeiten und die Spieler haben Möglichkeiten, aber die meisten müssen einen Umweg gehen. Und es ist überhaupt nicht schlimm. Es ist überhaupt kein Problem, diesen Umweg zu gehen und sich dann darüber weiterzuentwickeln. Ist sogar gut, weil du lernst natürlich als Persönlichkeit und wächst dann.
Ja, also ich meine, das Beispiel Nick Woltemade ist ja perfekt. Also vor 2 Jahren, würde ich mal behaupten, kannte den fast niemand, der sich einfach so ein bisschen allgemeiner mit Fußball beschäftigt. Also der normale Fan, der hat von Nick Woltemade wahrscheinlich noch nichts gehört. Elversberg ist jetzt auch nicht der Verein, der bei allen oben auf der Karte ist.
Die war noch dritte Liga. Der Nick war in die dritte Liga ausgeliehen, als er bei uns war. Aber da war es ganz lustig, weil der hat da so gespielt wie dann später in der Bundesliga. Da hat er den Ball angenommen, dann hingen 3 an ihm dran, er hat ihn trotzdem noch gehabt. Aber klar, das war dritte Liga im zweiten Seniorenjahr. Wenn wir über Paris Brunner reden, der ist jetzt in seinem ersten. Also da sollten wir alles dafür tun, die Jungs weiter zu unterstützen und zu fördern. Aber sie müssen ihren Teil dazu beitragen. Aber das geht, da kommt noch ganz viel. Und da haben wir gerade tolle Spieler, eine tolle Generation, die auch hungrig ist, die professionell ist, die Gas gibt. Und wir müssen ihnen helfen, das richtig einzuordnen und dann die Schritte zu machen.
Inwiefern kann man sagen, dass du dir dann im Prinzip wünschst, dass alle ein bisschen mehr Geduld haben, was das angeht?
Gar nicht. Gar nicht. Wir hatten in der letzten Saison in der zweiten Liga 19 Trainerwechsel. Wenn du den Trainermarkt kennst und wie schnell Dinge in Schutt und Asche gelegt werden und wie alle das Gefühl haben, der ist jetzt aber gar nicht mehr gut genug, dann wissen wir alle, wie viel Druck auf dem System ist. Und die einzige Antwort in der Ausbildung kann nur sein, dass wir Spieler so gut ausbilden und dass sie auch den Hunger haben, so gut zu werden, dass sie mit 19, 20, 21 heute einen Mehrwert haben für die Mannschaft, um ein Spiel zu gewinnen. Weil alles andere ist dieses Fingerpointing nach oben, die setzen die aber gar nicht ein. Das mag ich nicht. Deswegen, wir müssen in die Realität des Profifußballs ausbilden auf dem Niveau. Und das bedeutet, dass du, wenn du jetzt Lennart Kahl, können wir nehmen, hat ein paar Tore geschossen, also der hilft Bayern München, Spiele zu gewinnen. Und kannst du weitergehen, Eintracht Frankfurt letztes Jahr, mit Namdi Collins, mit Nene Brown, mit Can Uzun, mit den Deutschland ausgebildeten, sehr jungen Spielern, die die Champions-League-Qualifikation schaffen, mit denen, mit vielen relevanten Einsätzen, dann ist das die einzige Möglichkeit, Spieler in das System reinzubekommen. Und diesem Wettkampf müssen sich die anderen ja auch stellen. Ist ja nicht so, dass ein junger Franzose oder ein junger Spanier oder ein junger Engländer irgendwas geschenkt bekommt. Die spielen nur, wenn sie gut genug sind. Und deswegen ist das unsere Aufgabe, so gut auszubilden, dass sie gut genug sind. Und wenn wir das schaffen und die schaffen es mit 19 zweite Liga zu spielen, mit 20 zweite Liga zu spielen, kann sich ja jeder unseren U20-Kader gerade mal angucken oder den vom letzten Jahr, dann können sie auch mit 22 überall spielen.
Umwege hast du angesprochen. Du hast gesagt, es ist okay, wenn man Umwege geht. Ich kann mich erinnern, ich weiß nicht, wie viele Jahre es jetzt her ist, aber da hatte Udinese Calcio irgendwie gefühlte 25 Spieler ausgeliehen, ja. Und hat hier einen Spieler geparkt und da einen Spieler geparkt. Jetzt ist natürlich das System in Italien auch ein bisschen anders als in Deutschland. Die haben auch ganz, ganz große Probleme. Also auch ist nicht richtig, wir haben nicht große Probleme, aber wir entwickeln uns ja gerade gut, hast ja auch dargelegt. Aber der italienische Fußball hat wirklich sehr große Nachwuchsprobleme.
Könnte auch an der Taktisierung liegen, ne?
Ja, das ist spannend. Ich meine, ich kann das ja erzählen, weil ich ja selber in Italien gelebt habe. Wenn du da morgens in eine Bar kommst, ja, wo du dein Cornetto isst und deinen Espresso trinkst, dann ist das da so. Ich glaube, bei dir war gerade kurz auch die Kaffeemaschine an, passenderweise.
Nee, der Kühlschrank hat irgendwas gemacht.
Jedenfalls ist es so, da haben alle irgendwie eine La Gazzetta, Corriere dello Sport, und lesen da ihre Zeitungen, und die sind ja so groß, diese Zeitungen, und die müssen ja auch alle immer gefüllt werden. Der Italiener hat ein hohes Verständnis auch für Taktik, also die sind sehr daran interessiert, die fasziniert das auch sehr. Das ist zum Beispiel auch bei der Berichterstattung, die wir in Deutschland haben, ganz anders. Da geht es eher um Meinung und so weiter. Bei den Italienern gibt es da natürlich auch sehr viele, die ihre Meinung äußern, aber es ist auch sehr spezifisch. Also schon interessant, dass du das eben dann auch nochmal gesagt hast mit der Taktisierung. Aber Udinese Calcio hat halt sehr, sehr viele Spieler ausgeliehen. Müsste ein Spitzenverein in Deutschland wie Borussia Dortmund vielleicht sagen, okay, wir haben so viele Talente, wir leihen einfach noch mehr aus, damit die Spielpraxis bekommen, auch mal rausgehen aus dem System, was jetzt vielleicht bei uns 3-4 Jahre in der Jugend hatten, wie zum Beispiel Kjell Wädchen. Ist ja ein super Beispiel jetzt gerade aktuell. Der wollte spielen, ist jetzt in Bochum, ist natürlich perfekt, ist auch noch direkt um die Ecke, ja, für ihn kurze Wege. So, und dann sagt er, ja, vielleicht spiele ich dann nächstes Jahr wieder bei Borussia Dortmund. Müssen die Vereine mehr solche Wege gehen? Und ich meine damit explizit die Spitzenvereine.
Wir werden in Zukunft viel besser ausbilden und das tun wir auch schon. Und dadurch kommen mehr Spieler hoch, die das Niveau überhaupt haben und wo du dir Gedanken überhaupt machen kannst, dass die, wie das jetzt weitergeht. Von da aus steht mir jetzt nicht zu, was der Weg ist. Und es gibt natürlich auch Vereine, die sagen, nee, wir leihen den nicht aus, weil das nicht unser Geschäftsmodell. Und wenn der, ich weiß jetzt nicht, ob Eintracht Frankfurt Namdi Collins ausgeliehen hätte. So, keine Ahnung, bin ich nicht involviert. So, aus Borussia Dortmund-Perspektive wäre das vielleicht cool, dass du sagst, ey, wir leihen den jetzt aus und wir haben aber dann Zugriffsrecht oder wie auch immer. Das kann ich nicht, das ist nicht meine Aufgabe. Am Ende geht es uns ja darum, dass die Top-Clubs so ausbilden, dass Spieler rauskommen jedes Jahr, die das Niveau haben, um top zu spielen und um erste, zweite Liga zu spielen und am Anfang vielleicht auch dritte Liga zu spielen. Und dann muss ein Verein selbst entscheiden, bieten wir eine Plattform, Borussia Dortmund in der dritten Liga mit der zweiten Mannschaft, so wie es war, haben wir die Plattform hier für die ersten Schritte. Auch Regionalliga West will ich null kleinreden. Ne? Das sind, wer da mal ein paar Spiele guckt, da scheppert es auch. Und dann muss man schauen, was ist die beste Lösung. Und dann wird es mal Situationen geben, wo man sagt, wir verkaufen den, weil wir sehen das nicht, dass der bei uns das schafft. Und es ist ja immer eine Rechnung, ne? Wie kriegst du das hin? Oder es gibt Leihgeschäfte. Wichtig ist, dass die großen Clubs ausbilden. Und das war eine ganze Zeit nicht so. Da wurden Millionen in Nachwuchsleistungszentren investiert. Und dann hast du geguckt, wo sind denn die Spieler? Und die waren halt nirgendwo. Und das müssen wir, die Lücke müssen wir schließen. Die schließen wir auch gerade. Ganz viele Vereine, wo jetzt gerade wunderbare Spieler herkommen. Also wenn wir den ersten FC Nürnberg nehmen als Zweitligist, wir haben ganz kurzer Zeit Can Uzu und Finn Jelch und Nene Brown rausgebracht und haben mit Tim Janisch jetzt schon den nächsten aus dem eigenen Nachwuchs, der lange da war, der spielt. Und sind noch eine Plattform für die ganzen jungen Leute wie Raphael Lubach und Kaspar Janda und so weiter. Da gibt es schon tolle Orte und da müssen wir in Nachwuchsleistungs wie Borussia Dortmund so arbeiten, dass die Jungs, wenn sie es nicht direkt schaffen, dass sie trotzdem über eine Leihe oder auch über einen Verkauf es schaffen, im Profifußball sein. Und ich finde, das ist auch das Qualitätskriterium, wie wir Ausbildung neben den ganzen menschlichen und inhaltlichen Aspekten bewerten können, ist, wo spielen die Spieler, die bei dir im Verein waren? Weil das kann man relativ klar sagen dann, auf welchem Niveau sind die, wie viele Minuten spielen die? Und darüber kann man das ganz gut in Relation setzen, finde ich.
Wie schwer ist denn der Spagat eigentlich, es hinzubekommen, einen Fußballer zu entwickeln, aber gleichzeitig auch einen jungen Menschen?
Gar nicht. Das ist immer eins. Wir sind überhaupt nicht Team Entweder-Oder. Bei uns, also wir sind ja von der Sprachkultur. Mich fragen ja die Leute, bist du ein Umschalttrainer oder ein Ballbesitztrainer? Und ich weiß manchmal gar nicht, was die meinen, weil es wäre cool, wenn meine Mannschaft mit dem Ball was kann. Wenn wir verlieren, wäre es auch gut, wenn wir umschalten können. Und das heißt, die Persönlichkeitsentwicklung und die Entwicklung von jungen Menschen, die ist ja immer integraler Bestandteil von dem, was wir tun. Und die muss es auch sein. Weil, wir würden ja mal sagen, das Trainingsziel ist immer die ganzheitliche Entwicklung aller Spieler. Und dann kannst du sagen, mit dem Schwerpunkt Persönlichkeitsentwicklung. So, weil wir natürlich Persönlichkeiten entwickeln wollen. Der eine Spieler funktioniert so, Sven Bender, Lars Bender, ja, die funktionieren über Hilfsbereitschaft, rennen überall hin, wo sie helfen können, halten ihren Kopf da rein und egal, ob sich dann Knochen brechen, machen sie es trotzdem, weil sie ein Tor verhindern wollen, weil sie ihrer Mannschaft helfen wollen. Der andere kommt eher über Kreativität und über diese besondere Idee. Und da müssen wir immer auch Menschen entwickeln und Persönlichkeiten entwickeln, die im besten Fall natürlich auch im Leben handlungsfähig sind. Und ich finde, ich habe mich mit vielen Spielern getroffen, die es nicht geschafft haben aus meiner Generation und bin total glücklich, wenn die sagen, ey Coach, das war eine super Zeit. Wir hatten Freude, wir haben uns gut entwickelt, wir haben vieles gelernt, was wir heute machen. Wir sind jetzt selbst Trainer, wir studieren, wir arbeiten jetzt im Fußball. Da gibt es ganz, ganz tolle Beispiele und das muss immer ein Teil von dem sein, was wir tun. Und am Ende kannst du ja auch Fußball gar nicht von Persönlichkeit entkoppeln. So, wie soll das gehen? Ein Fußballer hat eine Persönlichkeit und die oben ankommen, haben natürlich auch eine Persönlichkeit, die sie einsetzen können für ihre Mannschaft. Und das muss ich schon auch in der U20-Nationalmannschaft sagen, die jetzt bei uns ankommen. Da gibt es mal einen Künstler oder zwei, aber die meisten haben natürlich gelernt, strukturiert zu sein, ihre Fähigkeiten einzusetzen fürs Team und in dem Team auch positiv zu agieren. Und das muss immer unser Ziel sein, auch ohne Kreativität zu killen. Aber das machen wir auch durch die Freiheitsgrade der Trainingsformen nicht, weil du kannst halt unsere Formen auf deine Art spielen. Der Jonathan Tah spielt die anders als Florian Wirtz. Das heißt, diese Individualität, Dinge auf deine Art machen zu dürfen, die ist natürlich in der Entwicklung von Topspielern wichtig, weil die haben alle ihren eigenen Stil.
Was heißt denn für dich eigentlich Künstler? Das muss ich jetzt schon nochmal wissen.
Ja, der Künstler heißt dann ein Mensch, der so kreativ ist, der aber ungern zu Zeiten kommt, die andere ihm gesagt haben. und der auch nur die Sachen machen wollen, die Spaß machen, so wie Tore schießen, aber vielleicht nicht verteidigen wollen. Das heißt, dieser Blick auf das ganze Ding, was du machen musst und auch an die Regeln, die es da gibt, da können wir nicht drum rumreden, dass das auch dazu gehört. Wir dürfen nur nicht diesen kreativen Anteil killen. So, der darf halt nicht gekillt sein, sondern wir brauchen natürlich auch kreative Menschen und müssen denen auch den Raum geben. Deswegen sind diese Freiheitsgrade des Spielens so wichtig, weil natürlich dieser spielerische Charakter spricht natürlich kreative Menschen total an. Und dass du dieses Tore nur direkt, was wir als Beispiel hatten, da gibt's ja nicht eine Lösung, sondern tausend. So, und jede Situation ist ein bisschen anders. Und das spricht ja kreative Menschen an. Also das heißt, wir dürfen in dem Prozess nicht Kreativität killen, aber wir können es nicht drum herum reden, dass du auch verteidigen musst und dass Laufbereitschaft und Pünktlichkeit und Respektwerte und auch Umgang mit Mitspielern und Teamkollegen und so, dass das alles dazugehört und Teil davon ist, weil ohne das geht es ja nicht.
Wie viele Künstler verträgt eine Mannschaft, ein Kader von, sag mal, 23?
Ja, ich sage mal, if you talk like Zlatan, play like Zlatan.
Oh, ja. Ja, der kann sich das natürlich oder konnte sich das auch leisten, ja.
Genau, das heißt, wenn du diese Freiheiten haben willst, dann muss es natürlich im Einklang stehen mit dem, was du leistest, was du einbringst. Und am Ende ist auch immer der Referenzwert, wie gut ist das Niveau, gegen das du spielst. Also kann Kylian Mbappé bei Frankreich weniger verteidigen? Ja, aber guck mal, wer da noch spielt, wer die neun anderen sind, die dann für ihn verteidigen und was er macht. Und der macht dann halt im WM-Finale 3 Tore. So, und ist trotzdem, wird dann trotzdem irgendwann diskutiert, ob das geht. Also das, und bei Messi ja so ähnlich, aber das sind ja nur sehr, sehr wenige Spieler auf der Welt, die so eine Position haben, die sich das in der Form leisten können. Und dann ist es immer die Frage, gibst du mehr, als du nimmst? Und wenn du mehr gibst, als du nimmst, ist es gut. Wenn nicht, dann ist es nicht so gut.
Hätte sich der aktuelle Hannes Wolf mal den 20-jährigen Zlatan Ibrahimovic in seinem Vereinsprofikader gewünscht? Wäre interessant, oder?
Gute Spieler zu integrieren ist ziemlich leicht. Ist ziemlich leicht. Wenn Spieler Qualität haben und gut sind, an dem Ort, wo du bist, immer in dem Referenzort. Wenn ich jetzt als Co-Trainer im D-Jugend-Mädchenhandball im kleinen Verein bin, ist gut halt was anderes als bei U20-Nationalmannschaften. U20-Nationalmannschaft ist nochmal was anderes als Bundesliga-Trainer von Bayer Leverkusen. Das heißt, immer in der Referenz, wo du bist, dann ist es immer einfacher, gute Spieler zu integrieren. Da habe ich Spaß dran, ehrlich gesagt.
Ja, weil Pep Guardiola ist das damals nicht gelungen mit Zlatan. Lag das vielleicht dann auch daran, dass der schon etabliert war zu dem Zeitpunkt, dass ein älterer etablierter Spieler, der sehr gut ist, schwieriger in den menschlichen Bereichen zu handeln ist? Ich meine, du kannst das natürlich jetzt auch dann nur von außen beurteilen, aber du hast ja dann auch beim VfB Stuttgart gearbeitet, beim Hamburger SV, also auch mit etablierten Spielern, nicht nur mit Jungen, ja. Weil das ist ja auch schon nochmal ein Unterschied.
Ja, genau, und in Belgien oder in Leverkusen war kurz mit der Ausleihe, aber klar. Ja, wir haben ja alle Prägungen und tiefe Prägungen und die werden natürlich stabiler, wenn du älter wirst und wenn du irgendwann 28 Jahre bist und deine Prägung ist, ich mache es auf meine Art und ich helfe der Mannschaft zu gewinnen und dann kommt ein Trainer, der sagt, ey, pass mal auf, du musst jetzt aus diesem Raum spielen und das ist das Konstrukt und wenn du was anderes machst, dann haben wir ein Problem. Dann ist natürlich so eine Prägung schon auch stabil. Dazu kommt natürlich im Profifußball, dass die alle ihr Fuck-You-Money verdient haben. Also das heißt, dass du deinem Chef Fuck-You sagen kannst. Das macht es natürlich auch leichter, es auch zu tun. Aber dass diese tiefen Prägungen, die wir alle haben, wenn jemand kommt, sei mal anders, als du es bis jetzt gemacht hast, das ist natürlich eine Herausforderung. Und vor allem, wenn du es zu extrem erfolgreichen Menschen sagst. Also wenn du einem jemanden, der extrem erfolgreich sagst, also sag mal Ed Sheeran, du musst jetzt aber anders singen. Weiß nicht, was der sagen würde. Ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, aber ich vermute, der würde sagen, was genau willst du von mir? Und da sind natürlich schon auch, auch zu Recht stabile Persönlichkeiten, stabile Glaubenssätze, weil es hat ja sie zu dem gemacht, was sie sind. Und das kann durchaus kollidieren. Dann gibt es Orte, wo Dinge nicht zusammenpassen. Hat dann der eine Recht und der andere Unrecht? Glaube ich nicht. Aber es kann natürlich passieren, dass dann Werte kollidieren.
Ich schaue ja gerade schon mal auf die Hörerfragen. Ja, da sind ein paar Fragen, die wir jetzt teilweise schon ein bisschen beantwortet haben. Aber bevor wir das tun, muss ich natürlich nochmal darauf hinweisen, wie ihr dieses Format unterstützen könnt. Ihr könnt gerne Werbung machen bei anderen dafür. Das ist gar kein Problem. Ihr solltet dem YouTube-Kanal folgen bzw. ihn abonnieren. Ihr solltet dem Instagram-Kanal folgen. Ihr dürft anderen gerne davon erzählen. Und wenn ihr dann nach der Winterpause wieder ins Stadion geht, weil wie gesagt, diese Sendung wird ja ausgestrahlt zwischen Weihnachten und Neujahr, dann schaut doch mal, dass ihr aus dem Stadion, aus der Kurve von der Süd irgendwie ein Foto postet, könnt diese Sendung verlinken. Ihr könnt sie aber auch, wenn ihr das möchtet, gerne finanziell unterstützen. Ihr schaut einfach in die Inhaltsangabe bei YouTube oder in die Shownotes, da wo ihr die Podcasts hört und dann bekommt ihr alle Informationen. Ihr könnt mir auch gerne schreiben, ist kein Problem, falls ihr eine Anregung habt an info@schwarzgelberunde.de. Und jetzt, wo das Turnier ja schon längst wieder vorbei ist, also das Handballturnier, was ich begleitet habe, habe ich dafür auch wieder ein bisschen mehr Zeit. Hannes, wir starten mal so. Was haben wir denn? Warum werden Spieler nicht mehr individuell auf Abwehr, Mittelfeld oder Sturm trainiert? Ja, vielleicht kannst du dazu mal was sagen. Ist das überhaupt so? Das weiß ich ja gar nicht. Ich trainiere ja nicht im Jugendbereich.
Nein, das ist nicht so. Wir haben immer einen ganzheitlichen, positionsunabhängigen Anteil im Training, den alle können müssen, der ist auch wichtig. Wenn du jetzt dir vorstellst, dass, weiß nicht, wer den Kinderfußball gesehen hat und du siehst die Kleinen da im 3 gegen 3 auf die kleinen Tore spielen, da macht jeder alles, weil du einfach positionsungebunden bist und dieser Anteil, den muss es geben. Eine kleine Spielform 4 gegen 4 auf zwei Feldern ist relativ positionsungebunden, wobei du da schon ein bisschen Profile hast. 3 gegen 3 ist eigentlich die letzte Form, wo es das gar nicht ist. Wir haben so ein Ding mit drehendem Angriffsrecht. Wer Basketball 3x3 gesehen hat bei Olympia 24, kennt das aus dem Basketball, wo du dann sowieso sogar nochmal die Seite wechselst, wenn das Angriffsrecht dreht und so weiter. Und dann kommt irgendwann ein Teil, der dich spezialisiert dazu. Und dann wirst du alleine, wenn du ab der C-Jugend im 11 gegen 11 als Sechser spielst, wirst du ja schon spezialisiert und spielst einfach in diesem Profil. Was man aber dazu sagen muss, die taktische Entwicklung geht natürlich immer mehr hin zu Fluidität. Und das heißt, wenn du jetzt Paris siehst, wie die Champions League gewonnen haben, die verlassen ihre Position nicht ein bisschen, sondern komplett. Da steht am Ende der rechte Verteidiger auf Stürmer und Ousmane Dembele spielt Stürmer, aber spielt dann auf einmal aus dem Sechserraum. Und das machen sie eigentlich die ganze Zeit, dass sie Position auflösen und neue besetzen und das in einer relativ radikalen Form. Das heißt, diesen ganzheitlichen Teil brauchen wir unbedingt weiter. Und da drin können wir auch Profile ausbilden, das tun wir auch, dass wir die entwickeln. Und natürlich freut sich jeder über einen körperlich starken Sechser, der einfach Zweikämpfe gewinnt und unfassbar gut Fußball spielen kann, am besten wie Toni Kroos. Aber wir müssen aufpassen, dass dieser ganzheitliche Teil weitergeht, dass wir Spieler haben, die überall auf dem Feld klarkommen. Weil am Ende musst du dieses tiefe, allgemeine Wissen haben über Fußball und dieses anwendbare Wissen haben über Fußball. Und das ist nicht nur in der Position spezifisch zu finden. Aber es wäre schön, wenn ein Außenspieler gut flanken kann. Es wäre schön, wenn ein Stürmer gut köpfen und schießen kann. Das heißt, wir haben natürlich schon Themen, da müssen wir unbedingt ran. Aber es ist immer in dem Fundament und nicht aus dem taktischen Prinzip gedacht, weil das ist ja das, was passiert ist.
Sehr spannend, was du sagst, weil ich habe da jetzt zuletzt natürlich im Rahmen halt dieser Frauenhandball-WM immer wieder mit einem Kollegen drüber gesprochen, mit dem ich seit Jahren zu diesen Turnieren reise. Und der sagt, ihn beeindruckt halt bei Norwegen, die ja im Prinzip immer gewinnen, jetzt ja leider auch im Finale gegen Deutschland, dass wenn die jetzt einen Ballgewinn haben in der Abwehr und die laufen dann irgendwie schnell nach vorne, aber der Gegner läuft auch schnell genug zurück, dass sie dann trotzdem weiterspielen, auch wenn sie auf Positionen landen, auf der sie nicht zu Hause sind. Also dann ist die Rückraumlinke auf einmal auf Rückraumrechts. Sie spielen aber einfach weiter. Die bleiben in diesem Tempo. Die verlangsamen das Spiel nicht. Also die müssen auch, wie du das bei Paris Saint-Germain beschrieben hast, dann immer eine neue Lösung finden auf einer neuen Position. Ich glaube, das hat ja dann auch was mit Individualität zu tun. Also da in diesem Bereich gut zu sein, ja, ist auch eine individuelle Stärke eines Spielers. Oder siehst du das anders?
Nee, ich sehe es genauso. Die in der Spielidee, so ganz früher gab es eine Aufstellung. Hast eine Aufstellung gemacht, spielt mal. Dann irgendwann gab es eine klassische taktische Formation. So, wenn wir uns ein bisschen an Kloppo erinnern, eine klassische taktische Formation, wo so ein bisschen Flexibilität eingebaut war, aber so ein bisschen, aber nicht zu sehr. Dann gab es irgendwann unterschiedliche Systeme, so Thomas Tuchel, Pep Guardiola, die nach 8 Minuten das System umgestellt haben, um sich gegenseitig auszucoachen. Und mittlerweile ist die Flexibilität in der Spielidee schon angelegt. Das heißt, du weißt ja, wenn ich jetzt eine Spielidee mache und wir spielen ein Spiel und der Trainer, wir müssen ja davon ausgehen, der andere Trainer ist auch gut, die Spieler sind auch gut, dann wissen die nach 8 Minuten, was wir machen. Wenn das immer gleich ist, finden die Lösungen dagegen. Wenn aber in unserer Spielidee schon Flexibilität angelegt ist, dass du immer unterschiedliche Anforderungen stellst, dann wird das ein bisschen schwieriger, auf sich vorzubereiten. Und da sind wir gerade, dass Spielideen so flexibel sind, dass man es selber manchmal gar nicht mehr genau erkennt. Also wer jetzt Borussia Dortmund guckt und gegen in der Bundesliga und guckt genau, wer spielt denn gegen wen, da gibt es Mannschaften, da weißt du danach gar nicht ganz genau, wie die das gemacht haben, weil diese Flexibilität schon da drin angelegt ist. Und dann brauchst du Spieler, die genau das können. Und beim Handball in Norwegen scheint das dann so zu sein, dass du diesen globalen Anteil, du musst überall auf dem Feld gut klarkommen, dass wir den haben und dass wir genau diese Spieler der Zukunft basteln, die genau das können. Und dann muss ein Linksaußen auch Fähigkeiten eines Zehners haben, weil der einfach dann auch nach innen einrücken muss und dann die Fähigkeiten haben und trotzdem das Tempo-Dribbling des Außens. Und das ist ein bisschen die Zielgröße, wohin wir entwickeln müssen. Und trotzdem brauchst du Profile, weil wenn im Mittelfeld brauchst du halt auch ein paar, die, also Zweikampfstärke brauchst du eh. Wer keinen Zweikampf kann, kann nirgendwo spielen. Das ist egal wo. Wenn du in der Landesliga keinen Zweikampf kannst, kannst du nicht spielen. Wenn du in der Bundesliga keinen Zweikampf kannst, kannst du nicht spielen. Und da brauchen wir auch ein Gefühl dafür, was ist schwer zu lernen, was einfach zu lernen. Und Zweikämpfe, Dribbling, da musst du jahrelang musst du Zweikämpfe führen. Das kriegst du später nicht mehr ausgeglichen. Das taktische Prinzip kannst du im Zweifel noch erklären, sonst würden die Trainerwechsel auch keinen Sinn machen. So, jetzt wechsle ich in der Saison den Trainer, mittwochs und Samstag ist ein Spiel. Dann kann ich denen ja nicht beibringen, wie sie einen Zweikampf führen, aber ich kann sie in Räume stellen und in eine Konstellation bringen, dass es funktionieren kann. So, aber das Fundament, das muss ja der Spieler dann schon über sein ganzes Leben gelernt haben. Da geht es um den ganzen Lebensweg. Und da brauchen wir ein gutes Gefühl dafür, was können wir später noch machen und was müssen wir unbedingt vorher machen, weil du es gar nicht mehr kompensieren kannst. Und das wissen die Profitrainer. Deswegen verstehen die Profitrainer und auch die Profispieler unser Konzept immer als erstes, weil die wissen, was du oben nicht mehr korrigieren kannst. Die wissen das. Und da brauchen andere ein bisschen länger für, um den Unterschied zu sehen.
Also ich konnte ja eigentlich dribbeln wie Lionel Messi.
Aber
bei Zweikämpfen war das Problem, also ich stand immer so gut, vielleicht war es auch das, ja, ich stand einfach so gut im Raum, dass einfach keine Gegenspieler in der Nähe waren. Da musste ich nie Zweikämpfe führen. Ich bekam halt auch nie den Ball, weil ich immer im Abseits stand. Das war vielleicht dann mein Problem.
Die Frage, die sich dann jetzt stellt, ist, wenn du so gut dribbeln konntest wie Lionel Messi und immer gut im Raum standest, müsste ich jetzt nochmal deine Karriere mir anschauen.
Ja, nein, Karriere nicht. Und ich habe irgendwann die PlayStation dann auch ausgemacht. Ja, also nein, also ich.
Aber
war
das ist der Unterschied. Man kann wirklich an der PlayStation oder beim Fußball gucken krasses Wissen entwickeln. So, dass man so weiß, was wer hätte machen müssen, aber das anwendbare Wissen für einen Spieler ist halt was anderes, ne?
Ja,
so, das ist ein Unterschied.
Ich bin da gerne Theoretiker und bin dann eher auch sogar noch der Handballtheoretiker als der Fußballtheoretiker, aber ich freue mich, dass wir hier so ein tiefes Gespräch auch führen können, was dieses Thema angeht, weil natürlich ist die ein oder andere Frage offensichtlich und liegt auf der Hand, aber trotzdem finde ich es spannend, dann auch in der Tiefe eine Antwort dafür zu bekommen.
Darf ich da nochmal rein? Darf ich da nochmal rein?
Gerne. Natürlich.
Weil du bist ja jetzt als Handballer, du kennst ja die Positionsungerechtigkeit. Das heißt, wie oft hat welche Position im Spiel überhaupt den Ball? Die weißt
Liebe
du dann
Grüße
ja ganz
an alle
genau.
Außen. Liebe Grüße
an alle Außen. Und ja, ein bisschen auch an Kreisläufer, je nachdem, wie das Spiel läuft. So, die haben den Ball ja ich habe keine Daten, aber ich sage, die haben ein Fünftel bis ein Achtel der Aktionen zum Rückraumspieler. Im Fußball hat ein Stürmer in 90 Minuten 30 Mal den Ball. So, der Abwehrspieler 120 Mal. Wenn wir jetzt das Zielspiel nehmen und bilden darin aus, in einer großen Spielform, und ich spiele eine halbe Stunde 11 gegen 11, hat mein Stürmer 10 Mal den Ball. So, jetzt jetzt rufen wir nach Spezialisten und ich sage ja, okay, ich muss spielnah trainieren, also 11 gegen 11 und ich mache meinen Stürmer, der spielt jetzt Stürmer, weil ich will den ja spezialisieren. Und dann kommt noch dazu, jetzt nehme ich noch die Spielphilosophie von Xabi Alonso und spiele die ganze Zeit 3-2 aufbauen und spiele immer rein, raus und spiele gar nicht nach vorne, weil das mache ich ja erst später. So, jetzt ist der Patrick Schick, den habe ich ja dann auch in Leverkusen trainiert. Ja, der ist aber ein stabiler Spieler, der kann das da vorne alles schon. So, jetzt habe ich aber einen jungen Stürmer, der kommt gar nicht am Ball. Und dann wundern wir uns am Ende, dass wir keinen Stürmer produziert haben. Das heißt, wir müssen Konstrukte finden im Training, vor allem im Training, aber auch in der Spielidee, dass wir diese Positionsungerechtigkeit ausgleichen. Weil sonst haben wir am Ende keinen Außenverteidiger, der Viererkette verteidigen kann. Wir haben keinen Stürmer, der Stürmer spielen kann auf dem höchsten Niveau. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir da tief rein, tief einsteigen. Das muss jetzt nicht jeder zu Hause machen, der das hört, muss das jetzt nicht aufschreiben. Aber für Trainer im Nachwuchsbereich ist das total relevant. Wie kriege ich Positionsungerechtigkeit ausgeglichen? Und die Lösung ist fast immer auf zwei Feldern gleichzeitig spielen und im Training und das Format verkleinern, weil dann habe ich es halt weniger. Und das sind schon elementare Themen. Sonst fehlen uns am Ende Profile. Und die fehlen uns nicht, weil wir nicht spezialisiert haben, sondern weil wir einfach viel zu wenig Aktionen hatten.
Ist es schwierig, da alle Jugendtrainer in Deutschland, ich meine, du kannst ja eh nicht mit allen sprechen, weil das Land ist viel zu groß und es gibt viel zu viele Vereine. Ist es schwierig, da alle Jugendtrainer von zu überzeugen, zu sagen, hey, denk doch mal drüber nach, könnte der richtige Weg sein. Gibt es da viele Diskussionen?
Nein, es gibt nur die Diskussion, wenn Leute uns gar nicht zugehört haben und dann einsteigen mit, ja, euer Konzept ist ja, dass wir nur noch auf kleine Tore spielen. Also wenn das natürlich das Konzept ist, dann gibt es eine Diskussion, weil wer nur den ersten Satz hört und dann widerspricht, dann klappt das nicht. Mit den Leuten, mit denen wir wirklich zusammen sind und die sich dem öffnen und die zuhören, reflektieren können und wollen und dann entscheiden, ob sie ihr Verhalten ändern, gibt es keine Diskussion. Wenn es nicht so klar wäre, würden wir es auch nicht so kommunizieren. Das heißt, wenn es nicht so klar die beste Lösung wäre, hätten wir auch nicht die Unterstützung, ehrlich gesagt. Also wenn man jetzt mal guckt, wer dafür jetzt aufsteht und wer da so mitarbeitet, die würden das ja nicht machen. Deswegen gibt es keine Diskussion. Wir erreichen Tausende, Zehntausende von Trainern erreichen wir, die offen sind, die das umsetzen, die unglaublich positiv zurückmelden, ohne dass wir einen Zauberstab gefunden haben. Also es ist ja trotzdem, gibt es immer noch Streit und immer noch Situationen. Entwicklung geht es trotzdem nicht immer nach oben. Aber wir haben unglaublich viele Menschen erreicht und die sich dem stellen und dieses Gespräch wirklich führen, die erreichen wir brutal. Wir machen einen Riesenveranstaltung. Wir haben in Dortmund eine gemacht mit 700 Zuschauern, 700 Trainern aus der Region, am Stadion direkt am Rabenloh. Und es waren aber nur 700, weil sie es zumachen mussten, weil sonst zu voll geworden wäre. Also es war jetzt nicht, weil nur 700 kommen wollten. Wir haben bei Werder Bremen im Weserstadion eine gemacht mit 1000, beim VfB Stuttgart mit 800 Menschen. Wir haben die YouTube-Formate, man kann uns ja auch online folgen, weil wir gesagt haben, wir wollen allen die Chance geben, das mitzudenken. Und da gibt es eigentlich keine Diskussion. Also auch in der Trainerausbildung, auch bei den Vereinen gibt es das nicht. Aber du musst halt zuhören, du musst reflektieren und du musst dein Verhalten ändern. Und das ist viel. Weil wie viele Menschen gehen mit destruktiven Glaubenssätzen durchs Leben, wo die eigentlich auch selbst wissen, dass das Quatsch ist und machen es trotzdem. Also können wir über Ernährung und über Alkohol und über Streitkultur können wir über ganz viele Sachen sprechen. Das heißt, wir können gar nicht alle erreichen, aber alle, die offen sind, können wir erreichen. Heißt das bei jedem, der das jetzt hört, dass bei ihm zu Hause genauso trainiert wird? Nein. Aber es heißt, dass bei 25.000 Vereinen in Deutschland an ganz vielen Orten ist passiert. Und wenn der Peter Gaidaroff, der A-Jugendtrainer von Bayern München, mir sagt, Hannes, man sieht das, was ihr macht bei Bayern München und bei mir im Dorf, dann sind das genau die Rückmeldungen, worüber wir uns natürlich total freuen, wo wir extrem viel Unterstützung haben. Und die diskutieren mit uns, sind eigentlich die nicht zugehört haben, die nur ein Fragment nehmen, sich darauf stürzen und sich daran hochziehen. Das ist dann so, ja, wo ist denn das Gewinnen und Verlieren? So, wir sind das härteste. Unser Training ist so hart und weil du auf zwei Feldern so viel spielst, gibt es nur Gewinnen und Verlieren. Wo sind die Torhüter? Ja, ab der F-Jugend spielen wir immer mit Torwart und weil die Formate so klein sind, hat er auch noch viel öfter den Ball. Und dann kommen halt diese pauschalen Aussagen und das ist das Einzige, wo es Diskussionen gibt. Aber von denen, die sich die Stunde Zeit nehmen, sich damit zu beschäftigen, ist das unangreifbar. Zumal wir ja nicht eine ganze Woche systematisieren, sondern wir geben ja einen Teil von Training. Von der Trainingswoche nehmen wir, also wir sagen, wenn du in einem Training es schaffst, 8x3 Minuten pro Spieler netto zu spielen in kleinen Formaten, also mach mehrere Felder, spiel 3 gegen 3 und dieser eine Spieler, so mein Neffe, wenn er beim FC Wellinghofen beim Bambini spielt, der spielt in diesem Training 8x3 Minuten netto und drumherum macht er Technik So, und das macht er zweimal pro Woche und dann hat er 16 mal 3 Minuten hart Fußball gespielt und er Technik gemacht. Und dann kannst du danach reden, wie sehen denn die 3 Minuten aus? Was gibt's für Regeln? Shotclock, Anspieler, drittes Angriffsrecht, Jugendtore, Minitore. Also wir geben ja einen Kern vor und in dem kann jeder so frei gestalten. Das heißt, wir geben ja nicht eine ganze Woche vor. Also würden ja auch die Mitarbeiter von Borussia Dortmund, Bayern München sagen, sag mal, geht's noch? Guck mal, wo ich arbeite. Sondern wir geben eine Philosophie, ein Gedankengut, an dem du dich orientieren kannst. Und dann sind da drin aber viele Freiheitsgrade, die du, in denen du arbeiten kannst. Aber unter 16 mal 3 Minuten mögen wir das nicht. Weil wenn die zu wenig gespielt haben, dann klappt das nicht. Und das ist übrigens auch deutsche Fußballkultur, weil das hat früher der Bolzplatz für uns gemacht. So, das ist genau das, was Kinder früher auf dem Bolzplatz gemacht haben. Und dann sind die zum Training gegangen. Und ich habe jetzt alle Topspieler von früher, alle nicht, aber alle, die ich treffe, frage ich immer, wie viel von deiner Entwicklung war Freizeit und wie viel war Verein? Und noch nie hat einer mehr als 50% Verein gesagt. Weil diese ganze Generation 1990 und so, das sind alles Bolzplatzkinder. So, und jetzt haben wir länger Schule und ein Handy und weniger Bolzplatz. Und dann ist es klar, dass wir ein relativ junges Land sind im Spielerentwickeln, an viel mehr strukturierten Orten. Und dann brauchen wir die Elemente, die du früher da gemacht hast, die brauchen wir unbedingt im Training. Und das schaffen wir in der Struktur, in den Inhalten der Trainingsphilosophie Deutschland.
Jetzt geht's wieder los, dass ich idealisiere, weil es halt früher passiert ist, ja, da auch romantisiere, dieses mit, weiß ich nicht, 11, 12, 13, 14, 15 da in so einen Bolzplatzkäfig zu gehen, auf Asche. Damals habe ich es gehasst, heute sehne ich mich manchmal ein bisschen danach, ne? Also man findet ja alles, was dann früher war, vielleicht ein bisschen schöner, wenn man auf die Vergangenheit zurückblickt, aber...
Warum hast du es gehasst?
Ja, weil die Asche natürlich scheiße war. Also es wäre cooler gewesen, auf dem Kunstrasen zu spielen. Ne?
Jetzt fahren wir durch Dortmund, jetzt sind überall Kunstrasenplätze.
Ja, ja.
Das heißt, wir haben so geile Fußballorte hier in der Stadt. Es ist unglaublich. Ich habe auch die Asche noch in meinen Knien. Ne? Also ich bin da drin, so wie du, groß geworden. Aber wir haben heute überall Kunstrasen. Ein Fußballplatz hat 6000 Quadratmeter. Da passen viele kleine Felder drauf, auf denen wir diese Elemente spielen können. Und durch das Balldepot, das schnell neuer Ball kommt, durch die Varianten, durch das wir Umschaltmomente begleiten, sind wir auch besser als der Bolzplatz. Weil im Zweifel waren die gut geworden sind, 4 Stunden auf dem Bolzplatz und haben dann trainiert. Wir haben ja nur 90 Minuten Zeit im Training. Das heißt, wir müssen besser sein als der Bolzplatz.
Ja, also ich fand es damals halt auch so, ja, weißt du bist halt rausgegangen, du bist von der Schule nach Hause gekommen, dann schnell Hausaufgaben, damit du halt auf den Bolzplatz konntest. Ganz normal. Also das war das, was du machen wolltest. Ja, natürlich dann Staublunge auch noch beim Bolzplatz, ist ja klar, im Sommer.
Ja, Staublunge im Sommer, im Winter gefroren.
Ja.
Und trotzdem gespielt.
Ja, also es hat einfach sehr, sehr viel Spaß gemacht, aber die Zeiten sind andere und deswegen muss man neue Möglichkeiten finden, jetzt die Kids und Jugendlichen zu trainieren. Das ist ja ganz normal. Wir machen mal weiter mit der nächsten Frage. Jetzt gucken wir mal, ich muss mal die passende finden. Wenn man Spieler schon im jungen Alter ins NLZ holt und alle nach den gleichen Kriterien unterrichtet, ist es da nicht klar, dass hieraus keine kreativen Ausnahmespieler hervorgehen können, wenn alle nur nach Schema F trainiert werden bzw. Dinge beigebracht bekommen?
Nein, weil das kommt ja davon an, was im NLZ gemacht wird. Und das ist ja das, was wir auch kritisch sagen über gegnerorientierte Taktik, weil dann wird das nämlich so. Aber in dem, was wir möchten, in diesem spielerzentrierten und in den Freiheitsgraden des Spiels und in der Reduktion der Gruppen, liegt ja genau das drin, dass du es auf deine Art machen kannst. Und wenn du auf deine Art spielen kannst, dann kriegst du auch unterschiedliche Profile, weil wir wollen nicht nur die kleinen Dribbler, wir wollen auch die Maschinen, weil wenn du jetzt eine Fußballmannschaft anguckst, dann sind da relativ viele relativ groß und stark. Das heißt, wir wollen auf keinen Fall jetzt nur noch die Kleinen und wollen da irgendwelche Trends hinterherlaufen. Aber du brennst mental weniger aus, wenn du es auf deine Art machen kannst. Und du entwickelst natürlich eine Individualität, weil jeder findet einen anderen Weg, Fußball zu spielen. Das wollen wir auf jeden Fall zulassen. Und dann stimmt das nicht. Aber es liegt an dem Inhalt, an dem ganz konkreten Trainingsinhalt im NLZ.
Hier wird geschrieben, ich habe mir einige Youth League-Spiele angeschaut. Habe ich tatsächlich in dieser Saison noch nicht, obwohl ich das sehr, sehr gerne mache, weil man da eben auch Spieler sieht, die dann in ein paar Jahren halt mal tolle Spieler werden. Und bin absolut begeistert von Aaron Held im Tor des BVB. Wie schätzt du ihn ein?
Ich bin da nicht tief drin, muss ich ganz klar sagen, weil ich als U20-Nationaltrainer den Übergangsbereich schaue und deswegen wirklich auch eine Reduktion habe, von dem, was ich drumherum an Fußballspielen gucken kann und will. Das heißt, ich bin voll im Jugendsystem drin, aber nicht bei einzelnen Spielern. Es steht mir auch nicht zu, einzelne Spieler hier jetzt zu bewerten, die ich jetzt auch noch nie trainiert habe. Freue mich aber natürlich über tolle Torhüter vom BVB. Würde ich mich natürlich freuen, wenn er dann irgendwann mal bei uns aufläuft. Oder uns überspringt, das geht auch. Aber ja. da muss man schon sehr gut sein.
Ja, ja. Also, weil hier auch geschrieben wird, wie ist das eigentlich mit Torhütern? Warum reicht einfach keiner an Manuel Neuer heran? Ist das so ein Ausnahmetalent? Was macht ihn so überragend? Also ich kann mich erinnern, ich habe das auch an anderer Stelle, glaube ich, schon mal erzählt. Da spielte Manuel Neuer noch bei einem Verein hier in der Gegend, den ich jetzt namentlich natürlich nicht nennen werde. Und das war ein Auswärtsspiel, Entschuldigung, bin ein bisschen krank, in Leverkusen. Da saß ich im Oberrang relativ zentral. Und Manuel Neuer, der stand gefühlt immer an der Mittellinie. Es war unglaublich, wie hoch der stand. Unfassbar interessant, das taktisch zu beobachten. Das ist halt etwas, er hat schon das Torhüterspiel revolutioniert, das muss man sagen. Er hat diese Position, hat er verändert im Fußball.
Ja, und er ist ja der Beste der Welt, mindestens gewesen. Jetzt gerade weiß ich nicht ganz genau, ob er das noch ist, kann ich nicht beurteilen. Aber wenn man jetzt fragt, warum kann keiner mit dem Besten der Welt mithalten, dann ergibt sich das schon ein bisschen von selbst. Wir haben auf jeden Fall auch auf der Torhüter-Position in Deutschland eine ganz, ganz interessante Generation gerade, die vielleicht noch nicht so sehr im Bewusstsein ist. Atubolo wahrscheinlich als 0-2er. Aber die Torhüter, die wir in den letzten Jahren bei der U20 hatten, mit Jonas Urbik, mit Tjaak Ernst, also Jonas Urbik von Bayern, Tjaak Ernst als Nummer 1 von Hertha. Ich habe sogar jetzt mal nachgeguckt, hat 70 Spiele schon gemacht für Hertha BSC Berlin mit 22 Jahren. Das ist ja ein Bochumer ursprünglich. Mit Nahuel Noll, der auch ein 2003er ist, also auch 22 Nummer 1 von Hannover 96 ist. Letzte Saison hatten wir Dennis Seim, der in Paderborn die Nummer 1 ist. Mio Backhaus ist 04er Nummer 1 von Werder Bremen. Und Max Weiß, der mit dem KSC schon gespielt hat, nach England gewechselt ist. Da haben wir auch da werden wir besser und haben echt Spieler, die krass sind und die gut sind und die früh spielen. Und wenn die mit 22 schon 70 Spiele gemacht haben bei Hertha, dann sehe ich keinen Grund, warum man mit 25 nicht auf dem höchsten Niveau spielen kann. Und trotzdem ist natürlich der Vergleich auf die Besten der Welt, ja, das ist ja auch für mich schwer zu sagen. So wie wird man der Beste der Welt? Keine Ahnung. Muss natürlich Talent und Förderung auf einer täglichen Basis aufeinandertreffen. Also bei Manuel Neuer, ich war da nicht dabei, aber der war natürlich auch ein Spätentwickler. Also jetzt in der Jugend gibt es schon die klaren Geschichten, dass der nicht klar war. So, weil der einfach dann, und wenn die lange kleiner sind und kämpfen müssen und schlauer werden müssen und härter arbeiten müssen, weil sie hinten dran sind auf körperlicher Ebene, dann kann das natürlich auch was Positives werden, wenn du dann auf einmal noch wächst. Aber da war ich nicht dabei.
Ja, ich meine, wir reden ja auch hier von einem wahrscheinlich, also Top 10 mit Sicherheit, Top 5 Torhütern aller Zeiten.
Natürlich.
Und dann ist der Vergleich auch hart. Ja, also.
Ja, sag ja. Wir müssen immer auf den Vergleichswert schauen.
Ja.
Wenn das Ziel von allen deutschen Torhütern ist, besser als Manuel Neuer zu werden, dann werden die meisten enttäuscht. Ich finde das Ziel trotzdem gut, aber es muss halt vernünftig sein, ne?
Bin gespannt, was du auf die nächste Frage antwortest, denn das ist ja gerade hier beim BVB so, dass die jungen Spieler jetzt nicht so zum Zuge kommen. Du bist ja selber auch halt bei Vereinen gewesen. Zuletzt auch hier Thema gewesen. Das Risiko, junge Spieler einzusetzen, wenn du so einen Druck hast, wie zum Beispiel Niko Kovac, der muss ja liefern. Also wenn er nicht liefert, dann hat er irgendwann keinen Job mehr. So.
Alle müssen liefern.
Ja, so.
In Dortmund denken alle, dass nur Niko Kovac liefern muss. Alle müssen liefern.
Also auch die Spieler,
logischerweise. Nee, auch die Trainer.
Ja.
Also der Fan von Borussia Dortmund sieht ja jetzt nur, was bei Borussia Dortmund alles nicht klappt. Jetzt fährst du nach Frankfurt und frag mal die Frankfurt-Fans und die erzählen dir genau die gleichen Geschichten, was alles nicht klappt. Und das ist ja ein allgemeines Thema. So, sie müssen alle liefern. Das heißt, die jungen Spieler müssen gut genug sein. Und dann brauchst du natürlich jemanden, der sagt, jetzt spiel. Aber sie müssen gut genug sein. Und aber dieses Liefern müssen, das ist schon krass. Und es gibt ja auch einen Automatismus, dass du ein Spiel vercoacht hast als Trainer. Also eine Niederlage heißt ja, der Trainer hat einen Fehler gemacht. Es gibt ja keine Akzeptanz dafür, dass eine Niederlage ein Teil von Fußball ist. Und das schafft natürlich schon eine krasse Situation. Aber das, was du vom Nico beschreibst, das hat jeder. Das heißt, der Lennart Karl spielt ja nicht bei Bayern, weil das jetzt gerade lustig ist, sondern er spielt ja, weil er gut genug ist. insgesamt wird es für junge Spieler einen Tick leichter, weil die Bundesliga schlechter wird. Die Bundesliga wird schlechter, weil die besten Spieler gehen raus, von Bayern vielleicht nicht. Aber wenn Nick Woltemade nach Newcastle geht, Granit Xhaka nach Sunderland und, ne? Du hast ja schon viele Spieler, die rausgehen und wo du eigentlich nicht mehr nachkaufen kannst auf dem Niveau, weil es zu teuer ist. Und damit wird es der Weg für junge Spieler in die Bundesliga ein Tick kürzer und werden Fehler vielleicht über eine Saison nochmal anders verziehen, als es vorher war. Gilt das für Borussia Dortmund? Weiß ich nicht, aber insgesamt in der Liga ist das schon so, dass wir ein Tick schlechter werden. Und das ist auch für junge, also das ist auch kein Grund für Mimimi und jetzt zu weinen, Bundesliga wird schlechter, sondern kannst ja was Wunderbares draus machen. Kannst ja eigene Spieler entwickeln, die dann da oben reinkommen.
Ja, die Spielpraxis bekommen, die dann hinterher vielleicht mal in der Nationalmannschaft durchstarten können, weil sie eben in jungem Alter schon in der Bundesliga wichtige Positionen und Rollen eingenommen haben. Da ist die Frage. Könnten Talente durch Spielpraxis in der Regionalliga sich auf ein Niveau entwickeln, damit sie in der Bundesliga bestehen können? Der Unterschied von vierter Liga zur erster Liga ist natürlich schon sehr groß, aber du wirst es beurteilen können.
Ja, klar. Gibt viele Beispiele. Fesnik Aslani ist jetzt, weil er für den Kosovo spielt, vielleicht nicht das allerbeste Beispiel, aber der dann relativ viel verletzt war im Übergangsbereich und der da immer einen Ort hatte bei Hoffenheim 2. Da sind viele Spieler, die da Schritte gemacht haben. Dadurch, dass in der Nachwuchsliga du nicht mehr absteigen kannst, können Spieler das auch anders entscheiden. Also wenn du SC Paderborn nimmst und der Louis Engels im ersten Jahr A-Jugend, die lassen halt Regionalliga West spielen. In den ersten Schritten, und wenn sie es früher gemacht hätten, wären sie mit der A-Jugend vielleicht abgestiegen. So, weil dieser Spieler den Unterschied macht, ob du in der A-Jugend-Bundesliga bleibst oder nicht. In diesem neuen Konstrukt können Vereine ganz anders entscheiden, wer gehört denn wohin und wer spielt denn wo. Und trotzdem ist dadurch, dass nur die ersten drei in die Gruppe A kommen, es ist trotzdem auch nicht weichgespült, sondern da ist schon trotzdem Druck drauf, aber dieses nicht mehr absteigen können ist wichtig, weil dann kannst du auch vielleicht einen 17-Jährigen, den du sonst in der A-Jugend spielen lassen würdest, schon in der Regionalliga spielen lassen. Und da haben wir schon viele Spieler auch in unserem U20-Kader, die da Spiele gemacht haben und die auch in den zweiten Mannschaften auf dem Platz standen. Also ja.
Aber wir beide wünschen uns schon, also du musst das jetzt ein bisschen neutraler formulieren, dass die Amateure von Borussia Dortmund in der dritten Liga spielen. Das ist schon mal ein anderes Niveau. Das kann man schon so sagen.
Weiß ich nicht. Also wenn Borussia Dortmund eine extrem junge Mannschaft in der Regionalliga West hat, und diese Schritte ermöglicht und wir insgesamt sagen, okay, wir bilden insgesamt so viel besser aus, dass die Regionalliga West auch nochmal besser wird, weil die anderen auch tolle Spieler haben, dann kann ich das so nicht beantworten. Das kommt echt drauf an. Also wenn du eine Drittligamannschaft hast und spielst mit lauter 24-Jährigen, dann weiß ich nicht, ob das besser ist als eine Regionalligamannschaft mit 18-Jährigen.
Mhm. Ja, okay, spannend. Was haben wir denn hier noch? Ich gehe nochmal rüber zu Instagram, damit ich da auch noch mal ein paar Fragen mit reinnehme. Das möchte ich nicht unterschlagen, denn da war durchaus was sehr Interessantes mit dabei. Da hat nämlich jemand geschrieben, und zwar, er möchte damit einleiten, dass er vom neuen Konzept bzw. der Trainingsphilosophie vollends überzeugt ist und auch diese Form grundsätzlich im Training im Erwachsenenbereich anwendet. Das ist ja auch sehr, sehr interessant. Also er versucht dann noch wahrscheinlich, sag mal, Spieler Mitte 20 oder vielleicht sogar noch älter, entsprechend zu entwickeln. Seine Frage, wird es auch möglich sein, für Trainer aus dem Amateurbereich Lehrgänge oder Workshops in Frankfurt wahrzunehmen oder ist das lediglich dem Profibereich vorbehalten?
Wir, also die Trainingsformen, die wir haben, sind auch Champions League Training und auch Bundesliga Training. Wir haben auch viel daher, so wo wir haben ja Best-of gemacht, wir haben ja nicht alles davon erfunden. Also Das vieles ist Champions League Training, du machst es in anderen Anteilen. Das heißt, wenn ich jetzt einen 30-jährigen Spieler habe, der schon zwei Kreuzbandrisse hatte, dann mache ich diese Formen in der Woche auch noch, aber der spielt nicht 16 mal 3 Minuten, weil dann spielt er am Wochenende nirgendwo. Sondern der spielt die Dinger kurz an, vielleicht auch 5 mal 90 Sekunden, aber du machst es auf jeden Fall, weil es ist der Kern von Fußball und der stimmt auch bei Erwachsenen. Wir haben viel Feedback von Erwachsenentrainern, die genau diese Elemente trainieren, aber du musst dann gucken, wer kann wie viel Belastung davon haben. Der Workshop in Frankfurt, das weiß ich jetzt nicht, aber wir versuchen natürlich immer wieder Fortbildungen in ganz Deutschland anzubieten, damit die Leute das mitmachen können. Und da bleiben wir hungrig und da hoffe ich, dass was bald was in der Nähe stattfindet von dem Mann oder der Frau, die das geschrieben hat und dass wir da zusammen dran arbeiten können. Und dadurch, dass ich selbst ich habe ja in jeder deutschen Seniorenliga gespielt oder trainiert, habe mich sogar in der Kreisliga C einmal einwechseln lassen, weil die noch so ein bisschen gefehlt hat. Sogar ein Tor gemacht, musste dann aber mit einer Zerrung wieder raus. Bei SG Eintracht Ärgste 3, das war top. Die Freude am Fußball ist ja nicht von der Liga abhängig. Und diese Dinge, die sind auf jeden Fall auch für den Amateurfußball und für den breiten Sport im Seniorenbereich sind die top. Und ja, die Trainer, gibt ganz viele Seniorentrainer, die das auch eingebaut haben in ihren Prozess. Heißt das, dass die jetzt nur noch das machen? Nein, aber dass die Anteile drin haben.
Ja, selbst wenn einer Mitte 20 mehr Ballkontakte im Training hat, macht es ihm ja mehr Spaß. Ist ja ganz einfach. Also,
ja, wir haben damals beim ASC in der Bezirksliga im Winter Asche, das kann ja heute keiner mehr vorstellen, wir haben ja auf Asche trainiert. Da waren dann wenig Leute beim Training, da hast du 4-4 drehendes Angriffsrecht, musstest du machen, weil du gar keine anderen Begebenheiten hattest. Und von der Spielanzahl das gar nicht. Hast einen Torwart gehabt mit 8 Spieler und dann haben wir genau schon diese Dinge gemacht. Ich würde jetzt auch sagen, das war ein wesentlicher Teil, warum der ASC damals, warum das genau so gelaufen ist. Gut, wir haben dann auch 2 Stunden trainiert und ich war ein bisschen übermotiviert und die haben das mitgemacht. Aber das war schon ein Teil davon, ne?
Ja.
Es geht nicht ohne.
Hannes, du weißt aber schon, dass es Städte gibt in Deutschland, gibt es auch eine Kreisliga D, ne?
Ja, aber die gibt's in meiner Welt, gibt's die nicht so richtig. Deswegen sage ich immer mit Kreisliga C, da ist das für mich zu Ende und ab da, dann kann ich sagen, ich habe in allen Ligen gespielt oder trainiert. Und ja, jetzt bringt's auch nichts mehr. Jetzt kann ich mich nirgendwo mehr einwechseln lassen.
Ja, okay, gut. Ist es so schlimm tatsächlich, ja, dass du nicht mal mehr ein paar Minuten spielen könntest irgendwie?
Ja, gesundheitlich schon, aber ich habe 2009 aufgehört zu spielen, das ist jetzt echt lange her.
Ach so, ja, aber das ist wie Fahrradfahren. Wenn man lernt man das nicht.
Ja, im Stand.
Ja.
Am Platz ja,
es gibt
ist zu
ja dieses,
groß.
Es gibt doch, gibt es nicht da an der Akademie hier am Ravenloh auch dieses Fußballgehen?
Walking Football ist top.
Ja, Walking
ist top,
Football.
Wirklich. Weil du eigentlich die gleichen Sachen machen kannst, aber mit Gehen. Und das geht für Menschen, die älter werden, die das auch einfach muskulär und ist ja auch brutal Fußball. Schießen, blocken, sprinten, macht ja irgendwann auch keinen Sinn mehr. Das ist echt eine coole Variante, diese Elemente zu spielen. Wenn du schnell gehst, da kommst du auch in Schwitzen. Ich war erschrocken, also ich habe es nur einmal gespielt. Hatte auch gute Gegner, so Lars Stindl war in der anderen Mannschaft, da wollte ich auch was zeigen. Aber ja. Das war super, das finde ich echt gut.
Ist das dann wie beim Walking, bei wenn man da mal Olympia guckt, ne, beim Gehen, die heben ja deinen Fuß, ist immer irregulär, die müssen ja immer aufpassen. Ne?
Ja, das war jetzt bei uns nicht ganz so streng. Ja, das war jetzt im privaten Kontext nicht ganz so streng, aber wahrscheinlich sind das die Regeln.
Ja, okay. Was haben wir denn hier noch? Ah, das finde ich natürlich interessant. Da kann ich dich nicht drumherum kommen lassen. Es soll ja mal ein Angebot gegeben haben, dass du bei Lucien Favre Co-Trainer wirst. Wenn du jetzt heute darauf zurückschaust, hättest du das vielleicht doch gerne machen wollen? Es ist schon eine spannende Aufgabe. So ist es ja nicht.
War es auch. Und ich wusste natürlich auch, dass Borussia Dortmund ist und dass es hier so bei uns zu Hause ist und so. Aber die Konstellation wäre ja gewesen, dass Edin kommt, dass noch jemand kommt und ich komme. Und dann war für mich nicht klar, wer macht denn jetzt hier was? Und ich war zu dem Zeitpunkt, kam aus Stuttgart, war Bundesliga-Trainer, war Trainer des Jahres in Deutschland. Und da war für mich nicht klar, wer was macht. Jetzt kenne ich Edin ja auch ganz gut und wusste, dass der auch Power hat und was machen will. Und da war immer ein bisschen das Bedenken, auch zwischen uns, ist dann einer von uns Schiri im Training, weil du eigentlich dann irgendwie nichts mehr zu tun hast. Und aus diesem Grund habe ich dann gesagt, ich möchte es nicht machen und möchte dann einfach noch auch weiterarbeiten als Cheftrainer. Aber das war trotzdem, wussten wir das sehr, sehr, sehr zu schätzen, dass diese Anfrage kam. Die Gespräche waren auch gut. Aber es war ein bisschen in dieser Konstellation mit 3 Co-Trainern, wo einer mit Lucien schon kam und Edin und ich, die natürlich sich jetzt auch kennen. Jetzt kenne ich Edins Energie, er kennt meine. Da war nicht ganz klar, ob das auch wirklich gut für den Verein ist und für das System, in dem wir arbeiten. Und das war der Grund, aber ich habe mich natürlich, ist ja auch eine Ehre oder ein Privileg, wenn du weggehst und dann wirst du gefragt, ob du wiederkommen willst. Das spricht ja auch dafür, dass wir auf menschlicher Basis gut gearbeitet haben und da habe ich mich total drüber gefreut. Das ist dann leider so ein bisschen anders rübergekommen, wenn du es absagst, aber ich habe mich da riesig drüber gefreut, dass es diese Anfrage gab, aber wollte es in dem Konstrukt in dem Moment nicht machen.
Ja, du musst ja auch die Entscheidung in dem Moment treffen. Also ist ja nicht so, dass du irgendwie mal abwarten kannst, wie läuft das an und wie funktioniert das? Das geht ja nicht.
Nee, ja, kannst du schon, aber dann gehst du natürlich auch ins Risiko und dann hätten Rollen natürlich auch irgendwie geklärt sein müssen. Gibt ja jetzt auch Trainerteams, aber auch schon heute, ist ja schon wieder 10 Jahre oder 8 Jahre her, ich weiß nicht genau. Heute würdest du eher sagen, pass mal auf, du bist verantwortlich für die Trainingsplanung, für den Trainingsprozess, du bist verantwortlich für Individualisierung, du bist verantwortlich für Offensive, Defensive, heute teilst du ja nochmal anders ein. Und dann kannst du auch in ein anderes Konstrukt gehen, weil da kannst du vorher besser planen, was ist denn genau meine Rolle und wie viel Verantwortung habe ich darin wirklich. Und das, ja, da, deswegen war das damals, jetzt hat das nicht zueinander gefunden, aber war eine tolle, tolle Anfrage. Und wäre auch spektakulär und spannend geworden, aber so ist auch gut. So hat Edin und der BVB mit Edin den DFB-Pokal gewonnen, sind fast deutscher Meister geworden, war natürlich da bei dem Spiel und sein letztes Spiel war das Champions League-Finale. Das heißt, ich finde, dass da schon viele Sachen ganz wunderbar gelaufen sind, wo ich mich manchmal auch schütteln muss, wie das dann bewertet wird, aber bin natürlich auch extrem stolz auf den Weg, den er dann gegangen ist, weil er mein Co-Trainer 3 Jahre in der Jugend war. Und da ist null, nix Negatives. Wir können uns auch immer vorstellen, nochmal zusammenzuarbeiten. Ich wäre heute auch noch ein besserer Co-Trainer als damals. Mit einer guten Verantwortlichkeit ist das mit Sicherheit irgendwann mal eine Option, auch darin zu arbeiten, weil du halt so viel, da gibt es so viele tolle Sachen, die du bearbeiten kannst über die Woche. Und ein Cheftrainer benennt dann noch die Aufstellung, dadurch ist immer die Hälfte der Mannschaft sauer auf einen. Das heißt, es ist auch gar nicht schlimm, wenn das mal nicht so ist vielleicht. Deswegen mal schauen, was da noch kommt.
Ich habe da nochmal eine persönliche Frage, also Nachfrage zu, weil du warst halt dann Trainer in Stuttgart und du warst ja Trainer des Jahres, hast du ja auch gerade nochmal gesagt. Du warst dann beim Hamburger SV. Du hast auch in deinem aktuellen Job Stress, weil du viel unterwegs bist. Aber das muss ja schon eine ganz andere Form von Stress sein als in der Bundesliga, wenn du weißt, hey, wenn da irgendwas nicht funktioniert, wie wir uns das vorstellen und ich verliere jetzt mit meiner Mannschaft 3, 4, 5 Spiele hintereinander, dann bin ich eventuell arbeitslos. Jetzt fällst du, und das nehme ich mir mal raus, oh, jetzt muss er durch die Gegend laufen.
Ja, weißt du warum? Weil wir so lange reden, dass ich jetzt hier an Strom muss, sonst geht uns nämlich gleich hier der Rechner aus. Ja, ich muss echt überlegen, wie ich das mache. Ich muss an die Steckdose mich einmal durcharbeiten, aber dann kriegen die Leute das ja auch so ein bisschen live mit.
Ja, wir bleiben einfach auf Sendung. Das ist sehr, sehr echt. Aber was ich in dem Zusammenhang wissen möchte, der Stress, den du hast als Bundesliga-Trainer, und ich behaupte mal, du fällst finanziell ja weicher als der eine oder andere im Leben, das ist bestimmt so. Aber wie ist der Stress vergleichbar, dieser Druck, den du hast, dass du da, weil du eben gesagt hast, jeder muss liefern, ja, dass du weißt, hey, das ist ja gar nicht mehr in meiner Macht, ich kann ja nur den Spielern das mitgeben, von dem ich überzeugt bin, dass es richtig ist. Wenn das aber ein paar Wochen oder Monate nicht funktioniert, dann bin ich wieder weg. Also da ist ja gerade im Prinzip das für dich ein bisschen wie im Paradies, dass du weißt, ich kann entwickeln und nicht immer zählt sofort das nächste Ergebnis.
Ja, es sind in der Tat 2 Jobs. Es hängt für ganz viele von uns Trainern noch was da dran. Das heißt, die Frage, wie lebe ich mit meiner Familie? Dadurch, dass du es nicht planen kannst, die Frage, wie oft möchte ich umziehen, wie oft nehme ich meine Familie irgendwo raus und fange woanders wieder neu an, das betrifft ganz, ganz viele von uns Trainern, die, weil das schon eine, klar, wenn du es jetzt finanziell machen musst, hast du nochmal eine andere Situation, dann gehst du halt auf Montage, aber wenn du es so ein bisschen aussuchen kannst, dann musst du dich echt fragen, wie oft möchte ich, dass meine Familie wegzieht. Und jetzt leben wir ja in Dortmund, wenn ich jetzt hier zu Hause sage, ach ja, wir ziehen um und die Mädels mit ihrem Handball, mit ihren Freunden, mit ihrer Schule, mit Schwiegereltern im Haus, ich glaube, die würden sagen, ja, kannst du machen, aber geh alleine. Das heißt, das muss man erstmal einfach auch benennen, dass es diese Herausforderung gibt. Da muss man sich schon überlegen, wie möchte ich das? Und dann kannst du die Drucksituation trotzdem auch nicht vergleichen. Weil du spielst einmal unentschieden und die Linie zwischen Gewinnen und Verlieren auf dem Top-Niveau ist ja extrem dünn. Und jetzt ist sie ehrlich gesagt bei Borussia Dortmund noch ein bisschen dicker als woanders. Also Sandro Wagner ist ein super Trainer, der geht nach Augsburg und hast eine schlechte Phase am Anfang. So, das ist ein super Trainer, aber die Phase gibt es ja, wenn du FC Augsburg trainierst. Und wenn wir jetzt Christian Streich mal nehmen, der jetzt bei uns mitmacht, jetzt könnte man sich die schlechten Phasen von Christian Streich mal angucken, die waren da überall auch drin in der Karriere. So, und dann ist das einer von ganz wenigen Orten, wo er geblieben ist und wo du bleibst. Und du weißt eigentlich, ich meine, wir sind im HSV damals Vierter geworden, das fühlt sich halt an wie 17. ne? In der zweiten Liga. Und am Ende ist der Unterschied dann in Stuttgart, der Simon Terodde hat sich nicht verletzt. Der hat dann so viele Tore geschossen, sind wir aufgestiegen, sind Meister geworden. In der Rückrunde beim HSV war Aaron Hunt und Hichan Wang waren verletzt. Mit den beiden, es fehlen 3 Punkte, holen wir die 3 Punkte auch. Und ohne Simon holen wir sie nicht. So, das heißt, das liegt ja trotzdem nur bedingt in der eigenen Hand, in der Kurzfristigkeit des Liefernmüssens. Und deswegen kannst du die Drucksituation nicht vergleichen. Es sind beides super Jobs. Also ich werde auch nie schlecht über den Bundesliga und den Profitrainer reden, weil es auch total cool ist. Und am Ende geht es auch wie bei allem darum, wie kriege ich es im Kopf hin, wie kriege ich es umgesetzt und wie kriege ich diese Challenge auch anzunehmen, den Druck von außen zu nehmen und trotzdem gut zu arbeiten, gut zu sein in den Gesprächen und das weiterzugeben, was du weitergeben willst und nicht wild irgendwas weiterzugeben. Deswegen ist das ein wunderbarer Job. Aber das, was jetzt gerade ist, als U20-Nationaltrainer und auch die Fußballlandschaft inhaltlich so sehr zu prägen, wie ich das mit meinem Team machen darf, das ist halt auch sensationell. Und so als Lebensabschnittsprojekt ist das top. Ich glaube, irgendwann wird die Geschichte vielleicht mal erzählt sein. Also wenn ich irgendwann irgendwo reinkomme und alle schlagen schon die Hände über den Kopf zusammen und sagen, ey Hannes, wir haben es echt verstanden. Wir machen das jetzt seit 4 Jahren. Dann mal schauen, was kommt. Aber es sind schon 2 unterschiedliche Jobs. Und ich würde jetzt auch sagen, dass man die Drucksituation nicht vergleichen kann. Klar habe ich auch mal Stress im Job und bin viel unterwegs. Aber ich habe nicht halt Pfosten rein, Pfosten raus. Und das entscheidet darüber, ob ich nächste Woche noch wiederkommen darf zur Arbeit.
Interessante Frage auch hier. Wir kommen so langsam aber sicher zum Ende und gehen in die Nachspielzeit. Was würdest du umsetzen, wenn du im deutschen Fußball komplett alleine entscheiden dürftest? Da kommt direkt auch ein Vorschlag mit. Sowas wie jeder Profiklub muss mindestens 3 deutsche U21-Spieler im Spieltagskader haben?
Das würde ich auf keinen Fall entscheiden, weil ich finde, wir können finanzielle Anreizsysteme schaffen, um Spieler, dass Spieler mehr eingesetzt werden, die in Deutschland ausgebildet wurden. Dafür kannst du Anreizsysteme schaffen. Ob das mit Verboten so gut ist, weiß ich nicht. Ich finde eher ein finanzieller Anreiz, wenn du junge Spieler spielen lässt, dann profitierst du davon. Das finde ich gut. Wenn ich alleine entscheiden dürfte, dann würde ich entscheiden, dass 2-mal in der Woche auf mehreren Feldern gespielt wird, und zwar nach 12 Minuten im Training. Dass vorher Technik läuft, dass zwischendurch mal Technikblöcke sind bei jedem Verein. Und dann würde ich entscheiden, dass wir bis zur D-Jugend immer auf mehreren Feldern spielen, auch am Spieltag. Also D-Jugend 7-7 Zwillingsspiel oder D1, D2, aber dass wir mehrere Felder haben, um es für alle gut zu gestalten. Und dass wir ab der C-Jugend im 11-11 spielen, aber diese mehreren Felder in Freundschaftsspielen machen. Das heißt, dass eine Mannschaft einen Ligabetrieb in der C-Jugend spielt, mit, weiß nicht, 9 Spielen bis zum Winter, aber auch 8 Spiele macht, wo du die gleichen Prinzipien wieder hast und so weiter trainiert. Damit wir diese Entwicklungsorte für alle Kinder schaffen, wo alle die Chance haben, eine erfüllte Karriere zu haben. Und da geht es gar nicht darum, dass jetzt irgendwie alle Bundesligaspieler werden sollen, dass sie einfach die Chance haben, sich zu entwickeln. Mädels, Jungs, introvertiert, extrovertiert, talentiert, nicht so talentiert, dass für alle gut ist.
Du darfst dir jetzt, das schreibt der Hörer, eine Qualität für einen jungen Spieler sozusagen aussuchen. Also er hat es anders formuliert, aber ich will dir ein bisschen die Pistole auf die Brust setzen. Also darfst dir eine Qualität für ein Talent aussuchen, die dieser Spieler dann bekommt, damit er den Sprung in den Profifußball schafft. Welche Qualität wäre das?
Tägliche Lernfähigkeit.
Warum?
Weil wenn du jeden Tag Lust hast auf deine Sportart und dich weiterzuentwickeln, dann kannst du auf Zeit, auf Dauer, ist das vielleicht das größte Talent, was es gibt.
Und dann eine Frage, die so ein bisschen mit andeutet, wo wir vorhin schon drüber gesprochen haben, weil du gesagt hast, du wirst natürlich nicht an dem gemessen, Pfosten rein, Pfosten raus. Fehlt dir denn ein bisschen diese tägliche Arbeit? Weil das ja schon, nehme ich mal an, auch sehr viel Spaß macht.
Ja. Schon manchmal, aber dadurch, dass ich ja jetzt Co-Trainer bin, wenn ich da bin, mit der Mannschaft hier, habe ich das ja. Weil wir haben ja eine Mannschaft, wo wir hingehen, und wenn ich jetzt da bin, dann kann ich auch das Training machen und kann das da begleiten und habe trotzdem die U20-Nationalmannschaft und den ganzen Rest. Das heißt, dieses täglich und dieses mit einer Mannschaft sein, habe ich ja trotzdem. Und auch wenn ich jetzt nicht auf der Bank sitze im Spiel, gibt es dieses Element in meinem Leben durchaus. Und ja, es gibt ja keinen, der immer alles bekommt. Das heißt, ich bin da schon auch demütig und dankbar für das, was ich habe und machen darf. Und habe jetzt nicht das Gefühl, ich muss jetzt aber alles gleichzeitig machen. Aber klar, dieses Sportler entwickeln und junge Menschen begleiten und zum Training zu gehen, eine Mannschaft trainieren und diese Energie zu fühlen und auf einer täglichen Basis oder auf einer wöchentlichen Basis, das ist schon wichtig. Was habe ich? Das ist nicht weg.
Apropos dankbar, ich bin sehr dankbar, dass du eben nochmal die Steckdose gefunden hast, und ich bin dir natürlich auch sehr, sehr dankbar, dass du dir jetzt quasi schon über 90 Minuten Zeit genommen hast.
Ja, wer das anhört.
Über, ja, das werden schon einige anhören, da bin ich mir relativ sicher. Ganz, das müssen wir die richtigen Statements rausschneiden, dann haben die Leute Lust, auch ein bisschen mehr zu hören. Nein, okay. Also Spaß beiseite. Ich möchte mich herzlich bei dir bedanken, dass du die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen, weil das nicht selbstverständlich ist, weil ich weiß, dass du viel unterwegs bist, und du hast mir kurz vor der Aufzeichnung verraten, dass du einen Kollegen von mir besuchen wirst in Hildesheim. Peter Gerfen heißt er, ist ein ehemaliger Bundesliga-Torschützenkönig im Handball aus den frühen 90ern, den die wenigsten wahrscheinlich kennen werden, denn irgendwann hatte er auf seiner Position in der Nationalmannschaft als Konkurrenten einen gewissen Stefan Kretschmer, und dann war das nicht mehr wirklich was mit viel Spielzeit. Aber was macht ihr? Weil da kann ich ja auch erzählen, ich schreibe mit ihm zusammen ein Buch, das heißt Vom Talent zum Fußballprofi. Das wird, wir hoffen, kurz vor der Weltmeisterschaft dann erscheinen und natürlich dann auch das ein oder andere bewirken, auch bei den Kids und Jugendlichen. Aber was macht ihr da genau?
Ja, wir haben uns kennengelernt über das Buch Handballprofi werden, weil ich natürlich auch immer ich beschäftige mich auf eine natürliche Art damit, weil das einfach auch ein natürliches Interesse ist, die Entwicklung über den Sport und im Sport. Und da war sofort viel Sympathie, war cool. Und dadurch, dass wir ja auch Handball machen, haben wir gesagt, komm, wir machen mal zusammen so ein kleines Trainingscamp, fahren dahin, spielen da, trainieren da, genießen aber auch die gemeinsame Zeit, weil darum geht es ja auch. Wir haben ja Freude drüber geschrieben, aber haben da auch Elemente aus der Trainingsphilosophie, die du natürlich auf Handball genauso anwenden kannst und wo er auch total Lust drauf hat mit seinem Verein und mit den Leuten, die da sind. Und da haben wir Spaß dran, machen dann 7-7, machen aber auch ein 4-4 drehendes Angriffsrechtsturnier, machen eine Trainingseinheit zur Trainingsphilosophie, machen dazu noch eine Fußballausbildung für die Leute in der Region, die Bock haben, die sich damit beschäftigen wollen. Da kannst du ja an so einem Wochenende ein bisschen was machen und dann fahren die Eltern mit, die Kinder mit, und genau all das, was Mannschaftssport sein sollte, kriegen wir da, glaube ich, hin.
Ja, da geht mir das Herz auf, diese Gemeinschaft. Das ist, glaube ich,
das Wichtigste. Ja, das ist krass. Ja, und Commitment kriegst du nicht geschenkt. Die Eltern sind dann auch nur dahinter, weil sie alle wissen, dass ihre Kinder gefördert werden und dass wir alles geben, damit es für alle gut ist. Und dann hast du auch Commitment. So, das ist... Und trotzdem brauchst du Eltern, die es auch fühlen können. Es gibt auch Leute, da kannst du machen, was du willst, klappt das trotzdem nicht. Und da gibt es trotzdem kein Commitment, oder die Lebensrealitäten lassen es nicht zu. Das gibt es natürlich auch. Aber Commitment auch von Elternschaft und von den Kindern gibt es nicht geschenkt. Das liegt, das ist lange her, sondern du musst schon auch mit den Alternativen, die es heute gibt, was anbieten.
Du hast vor gefühlten 5 Stunden zu Beginn dieser Sendung irgendwann mal gesagt, Brücken bauen. Deswegen möchte ich jetzt von dir natürlich noch wissen, hat dir der Sport selber damals die Brücke gebaut, als du das erste Mal dann mit Rudi Völler zusammengearbeitet hast jetzt? Weil das ja auch eine Ikone ist des deutschen Fußballs. Und ja, du zu Beginn auch gesagt hast, das ist jemand, der für dich damals so ein Held war, die 90er-Weltmeister. Wie ist das dann, mit solchen Leuten auf einmal regelmäßig zu sprechen, dass die einen auch akzeptieren, respektieren, ernst nehmen? Das ist ja nicht vom ersten Moment vielleicht so, sondern eventuell ist man dann auch selbst noch ein bisschen nervös, weil das halt Rudi Völler ist. Oder ist das gar nicht, weil es halt der Sport ist und da alles so locker auch ist?
Ja, ich bin da gut sozialisiert. Ich habe in Dortmund, war Lars Ricken lange mein Chef, und wir haben total gut zusammengearbeitet. Michael Zorc war da. Wenn du jetzt aus Dortmund kommst, sind das auch Legenden. Und war dann aber auch sozialisiert, weil ich bei Jürgen Klopp eigentlich immer in der Kabine sein durfte, auch bei Thomas Tuchel später mit den Spielern. War mit im Trainingslager, war mit auf dem Platz, also war den Kontakt mit Topstars, bin ich einfach gewohnt, ist normal. Und es sind alles Menschen, die in einem bestimmten Moment talentiert waren und dann in diese Position gekommen sind, aber erstmal sind das alles ganz normale Menschen. Und deswegen hatte ich jetzt auch nie so diese Ehrfurcht oder dieses, okay, ich sag jetzt meine Meinung nicht, weil da der und der sitzt. Das habe ich grundsätzlich nicht. Und ja, ich glaube schon, dass dann auch Rudi, der kann sich jetzt nicht jeden Tag mit F-Jugendkonzepten, Trainingskonzepten beschäftigen, aber die wissen natürlich, dass ich solche Themen nicht loslasse. Und dass sie, die wissen natürlich, dass das eine Begeisterung da ist dafür, auf einer täglichen Basis das zu machen, und das verbindet. Und ich habe mich natürlich gefreut, weil Rudi hat mich natürlich in Leverkusen auch als Bundesliga-Trainer erlebt, der war mit in der Kabine, das gehört. Und dass dann daraus auch das eine Spiel bei der A-Nationalmannschaft geworden ist, in Dortmund gegen Frankreich, was wir zusammen gemacht haben, aber natürlich auch die enge Zusammenarbeit jetzt, das ist cool, das ist schön, und klar ist das ein Privileg, die mit den Leuten zusammenzuarbeiten, aber am Ende hilft der Name auch nur eine gewisse Zeit, wenn du wirklich zusammenarbeitest, sondern dann geht es ja darum, wie bist du wirklich und wie arbeitest du und wie verlässlich bist du und wie fleißig bist du, Und das gilt ja auch für die, die hoch gespielt haben und die diesen Ikonenstatus haben. Und wenn du dann beruflich, so wie Rudi jetzt über 30 Jahre erfolgreich bist im Job nach dem Fußball, dann hast du das ja nicht nur bekommen, weil du ein guter Fußballer warst, sondern musst du dann natürlich danach auch brutal ableisten. Das gilt ja für Lars und für Michael Zorc zum Beispiel auch, dass die diesen Übergang wunderbar gestaltet haben.
Ja, also über Rudi Völler kann ja keiner was Negatives sagen. Du bist ungeschlagen als Nationaltrainer, das können auch nicht viele von sich behaupten, ne?
Ja, war gut. Spaß gemacht.
Ja, war ein schönes Erlebnis. Wo du gerade aber Tuchel und Klopp gesagt hast, natürlich zwei absolute Spitzentrainer. Was unterscheidet die am meisten eigentlich? Weil viele stellen die als so konträr dar.
Ich muss mal kurz zur Uhr gucken, aber ich schaffe
ja,
die
ja,
Antwort schaffe ich noch.
Ja, kein Problem. Ich habe extra nochmal hier geguckt.
Der, das war schon interessant, weil Jürgen war ja 6 Jahre da und war natürlich auch jetzt für mich persönlich ein Riesenförderer. Und wir waren dann zweimal deutscher Meister hintereinander mit der B-Jugend und waren echt auf einem coolen Weg und Spieler sind gut geworden. Dann kommt Thomas Tuchel und macht's anders. So, und da war natürlich als Jugendtrainer auch dieses, boah, krass, der macht das jetzt anders. Weil wir natürlich geprägt waren von dem, wie Jürgen auch gearbeitet hat und das so angepasst haben an dem Ort, wo wir sind. Und die sind schon unterschiedlich, auch in ihrer Art, in ihrer Kommunikation. Aber beide kannst du nach relativ kurzer Zeit sagen, dass sie völlig zu Recht Top-Trainer sind. Und Thomas mit Sicherheit etwas mehr in Trainingsform mit Überzahlspielern und im Rondo und trotzdem trainieren und entwickeln die ganzheitlich und pointieren da drin die Dinge, die ihnen wichtig sind. Und das ist diese ganzheitliche Entwicklung aller Spieler, wenn wir das heute sagen, das machen diese Trainer auch. Und dann pointieren die da drin über ihre Worte und Jürgen würde dann das Gegenpressing nochmal groß machen, aber ist ein unglaublich guter Offensivtrainer. So, aber der wird halt dann am Ende über das Gegenpressing reden, um das zu pointieren. Aber der trainiert natürlich, wir haben ja die Entwicklung der Offensivspieler damals gesehen. Was haben die nach vorne gespielt, ne? Und dann in der Kommunikation war es nur das Gegenpressing, aber das ist natürlich in der Trainingswoche ist das einfach eine Pointierung. Und Thomas pointiert dann etwas anders, aber entwickelt auch ganzheitlich und beide natürlich hochintelligent, rhetorisch stark und war schon ja toll, wenn du über 7 Jahre da bist und hast genau die beiden und darfst da mit drin sitzen, war schon wunderschön.
Wo verbringst du Silvester und was gibt's zum Essen?
Boah, wir machen echt ein paar Tage Urlaub, haben aber auch alle hier verdient, nicht nur ich.
Aber
Essen weiß ich nicht.
Nein? Oh, das weißt du nicht. Okay. Ja,
nein.
Alles klar. Nein. Gut,
ich weiß ja noch nicht mal, was heute Abend gibt.
Ach so, das gibt's doch gar nicht.
Du weißt doch, dass mein Gehirn ein bisschen anders funktioniert.
Ja. Ich habe auf jeden Fall jetzt erstmal Hunger. Ich habe nämlich noch nichts gegessen heute. Ja. Hannes, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir natürlich tolle Feiertage. Die Hälfte der Feiertage liegt schon hinter uns, wenn diese Sendung ausgestrahlt wird. Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Viel Gesundheit für dich und deine Familie. Bin mir sicher, dass wir uns 2026 beim Handball das ein oder andere Mal über den Weg laufen. Danke für deine Zeit. Danke an euch da draußen, dass ihr mit dabei gewesen seid. Nochmal alle Infos findet ihr ganz simpel auf schwarzgelberunde.de. Auch euch. Danke für diese Unterstützung in den letzten Wochen und Monaten. Das weiß ich sehr, sehr zu schätzen. Auch euch einen guten Rutsch und in ein paar Tagen sehen und hören wir uns dann schon wieder. Bis dann. Ciao.
Ciao.